Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 19. November 2012 zum Thema Zwischen Profit und Risiko. Welche Verantwortung haben Banken? Zu Gast ist Fred Flux, Volkswirt, Head of Corporate Sustainability der Bank Austria. Gastgeberin ist Barbara Grenmeier.
Guten Abend und herzlich willkommen im Kepler Salon. Mein Name ist Barbara Grenmeier. Ich darf Sie heute im Namen des gesamten Teams bei uns begrüßen. Zu Gast ist heute bei mir Fred Lux und wir beschäftigen uns mit dem Thema zwischen Profit und Risiko. Welche Verantwortung haben Banken? Vorneweg, wie üblich, ein paar organisatorische Infos. Viele von Ihnen kennen es ja bereits. Es gibt wie immer die Möglichkeit, Getränke zu beziehen, an der Bar einfach aufstehen, was holen. Es soll keiner sich unwohl fühlen, also einfach kurz was besorgen, kein Problem. Zu Beginn wird Herr Lux einen Beitrag bringen, Sie informieren und im Anschluss besteht ja wie immer die Möglichkeit für ein Gespräch, für einen Austausch. Hier bitte ich Sie immer um ein Zeichen mit der Hand, wenn Sie einen Beitrag haben. Ich werde versuchen, Sie da möglichst der Reihe nach dran zu nehmen und bitte Sie, auf das Mikrofon zu warten. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler Salons aufgezeichnet und damit man das alles auch gut dann nachvollziehen kann übers Internet, ist es wichtig, dass Sie auch Ihre Frage ins Mikrofon sprechen. Ja, Fred Lux ist mir seit 4 Jahren circa ein Begriff. Er ging ja durch alle Medien in Österreich als erster Nachhaltigkeitsmanager einer Bank. Also das ist mir damals sehr aufgefallen. Und darum freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und ich diesen Abend mit ihm gestalten darf. Wie wird man Nachhaltigkeitsmanager einer Bank? Er ist Volkswirt, hat das in Hamburg studiert und in Honolulu, was einmal sehr aufregend klingt, für mich zumindest. Also. Und er hat sich in verschiedensten Positionen in Forsche und Lehre und im Management mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung beschäftigt, mit Wachstum, mit Knappheit, mit unternehmerischer Verantwortung, aber auch mit metaökonomischen Fragestellungen. Er lebt und arbeitet in Wien und ist eben Head of Corporate Sustainability der Bank Austria. Mhm. Ja, zu unserem heutigen Thema. Wenn man so an das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftsbetriebe denkt, dann kommen in einem oder mir zumindest immer so Betriebe in den Sinn, die ja kleinere Betriebe sind, die biologische Lebensmittel verkaufen, die ihre Produktion nicht auslagern, auch wenn man woanders mit billigeren Löhnen produzieren kann, die nachhaltige Energieträger verwenden und so weiter und so weiter, die Fairtrade Kleidung zum Beispiel verkaufen. Also das sind für mich so die Betriebe, wo ich mir denke, okay, da passt das Bild der Nachhaltigkeit sehr gut hin. Das kann aber auch zum Beispiel der kleine Bäcker im Dorf sein, der seit Jahrzehnten hier arbeitet, der ein vielfältiges Sortiment anbietet, das sich ein bisschen weiterentwickelt, der sich darüber nachdenkt, okay, wie kann ich meine Energieversorgung verbessern, der seinen Mitarbeitern faire familiäre Arbeitsbedingungen bietet und so weiter. Also das ist mein Bild, wenn ich an Wirtschaftsbetriebe und Nachhaltigkeit denke. Es gibt auch größere Betriebe und viele, viele größere Betriebe, Aktiengesellschaft, Exportbetriebe, die viele Filialen haben, wo das im ersten Gedanken nicht so sehr kommt. Allerdings machen die ja schon sehr viel in dem Bereich, allerdings immer mit diesem unter dem Thema der Corporate Social Responsibility, was für mich ja nur ein Teilbereich der Nachhaltigkeit ist, also dass man soziale Verantwortung übernimmt. Das hat in Österreich schon eine gewisse Bekanntheit errangt. Es gibt zum Beispiel den Trigos Award, wo Firmen ausgezeichnet wird, die Medien berichten darüber. Also es gibt auch dort schon Bewegung. Ein Bereich, wo es ja für mich persönlich und ich denke für viele ein bisschen schwieriger ist, Nachhaltigkeit da direkt in Verbindung zu bringen, ist der Finanzbereich, sind die Banken. Und darum finde ich sehr, sehr spannend, dass wir dich als Nachhaltigkeitsmanager hier bei uns zu Gast haben, damit du uns einen Eindruck darüber geben kannst, wie sieht die Arbeit dort aus, wie kann man dort Nachhaltigkeit verankern in so einem Betrieb, und darum würde ich dich jetzt einmal um deine Ausführungen dazu bitten.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, schön, dass Sie alle da sind. Es scheint ja ein Thema zu sein, was durchaus auf Interesse stößt, was mich nicht überrascht. Der interessante Teil der Veranstaltung fängt in 20 Minuten an, wenn wir ins Gespräch kommen. Also ich sehe mich jetzt sozusagen eher nur als Stichwortgeber und werde Ihnen so ein paar Sachen erzählen, wie du mir das jetzt aufgegeben hast, was ich denn so mache. Aber doch noch ein paar Vorbemerkungen. Also ich würde damit Sie so einen kleinen Überblick haben, ich würde gerne ein paar Vorbemerkungen machen, dann würde ich gerne dazu sprechen, was ich eigentlich unter Nachhaltigkeit und Verantwortung verstehe, und dann würde ich es gerne konkret machen, weil in der Einladung stand auch was von Kriterien, und dann würde ich gerne sozusagen entlang der klassischen mittlerweile Kriterien ein bisschen was über Konkretisierung von Nachhaltigkeit sagen. Die Vorbemerkung, die dauert bei mir immer ein bisschen länger. Also ich habe neulich auf der Veranstaltung gesagt, tagsüber arbeite ich für die Reform, abends für die Revolution. Und jetzt ist eigentlich schon so spät, dass ich jetzt für die Revolution arbeiten müsste. Kann ich aber nicht heute, weil ich jetzt für die Bank Austria hier sitze. Also da habe ich natürlich nicht so einen revolutionären Job. Da können wir vielleicht in der Diskussion dann noch drauf zurückkommen. Also ich sitze hier jetzt als jemand, der eine bestimmte Funktion hat und sozusagen versucht, das System von innen besser zu machen. Und ich bin eben Nachhaltigkeitsmanager, wie du gesagt hast. Nur mein Spruch zum Thema Nachhaltigkeitsmanager ist, wer glaubt, dass ein Nachhaltigkeitsmanager die Nachhaltigkeit managt, glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Das kann jetzt ein bisschen wirken, genau. Also ein Nachhaltigkeitsmanager ist jemand, der versucht, also ich in meiner Funktion versuche, die Nachhaltigkeit voranzubringen oder die Corporate Social Responsibility. Aber er managt die Nachhaltigkeit nicht, denn was ich glaube, und darauf kommen wir in der Diskussion sicherlich auch noch zurück, ich glaube, Nachhaltigkeit ist da, wo das Geld verdient wird. Also viele Leute glauben ja, das ist da, wo das Geld ausgegeben wird, also bei Spenden für gute Zwecke und so weiter. Aber ich glaube, wenn es wirklich darauf ankommt, im Jahre 2012 und bei den Jahren, die noch kommen, Nachhaltigkeit, zeitgemäße Nachhaltigkeit muss eigentlich heißen, da, wo es Geld verdient wird, da ist die Nachhaltigkeit oder eben die Nicht-Nachhaltigkeit. Und da haben Sie sicherlich alle bestimmte Ideen, was den Bankensektor angeht, wo da die Nicht-Nachhaltigkeit sitzt. Und das werden wir ja hoffentlich dann auch diskutieren. Vielleicht noch mal kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin, wie gesagt, eigentlich von der Ausbildung bin ich Volkswirt und habe sehr lange an Hochschulen gearbeitet und bin dann 2008 gefragt worden und bin dann sozusagen aus einem sehr kleinen Forschungsinstitut in eine sehr große Bank gegangen. Es gab übrigens schon andere Nachhaltigkeitsmanager. Also muss ich jetzt zur Ehrenrettung der anderen Banken, Raiffeisen und die erste, die hatten schon zumindest Menschen, die ähnliche Positionen dort bekleidet haben. Was ich auch noch sagen möchte, ich mache hier keine Werbeveranstaltung für die Bank Austria, sondern da können Sie sich darauf verlassen, ich werde möglichst authentisch sozusagen aus meinem Alltag berichten und Ihnen sagen, wie es ist aus meiner Sicht. Und ich werde auch sozusagen keinen Schmäh erzählen, sondern ich sage, wie ich das wirklich sehe. Aber das heißt auch, über bestimmte Sachen kann ich nämlich nicht reden, dann sage ich es Ihnen auch. Also Sie hören sozusagen nicht irgendwelche Geschichten, die nicht stimmen, sondern Sie hören das, wie es ist, und manchmal hören Sie eben gar nichts. Das sozusagen auch als Gebrauchsanleitung für den Vortrag sozusagen. Und was ich auch wichtig finde, und deswegen finde ich solche Veranstaltungen auch sehr gut, für mich ist Nachhaltigkeit nicht irgendwas, was feststeht, was man irgendwie erreicht und dann konserviert, sondern das ist ein Such- und Lernprozess, und das gilt für die Gesellschaft und das gilt aber eben auch für Unternehmen. Also CSR ist für mich sozusagen Teil von gesellschaftlicher Nachhaltigkeit, runtergebrochen auf die Unternehmensebene, und das ist, also ich habe das vorher gedacht, aber jetzt nach 4 Jahren in der Bank denke ich noch mehr, das ist ein Lernprozess. Und das heißt auch, und das tun wir heute Abend ja vielleicht auch, dass man sich streitet, dass man sich auseinandersetzt, dass es sozusagen um widerstreitende Interessen gibt. Weil was ich überhaupt nicht finde, und das ist manchmal im Nachhaltigkeitsdiskurs, wird das so verkauft, wir einigen uns alle auf irgendwas und dann machen wir das. Und ich glaube, in einer modernen Gesellschaft ist das eine völlig irre Vorstellung, dass wir uns alle irgendwie einigen. Ich glaube, wir brauchen demokratische, möglichst demokratische Diskussionsprozesse. Das ist die Frage, wie demokratisch diskutiert man in einem Unternehmen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber eben ist es eine Auseinandersetzung, ein Ringen um etwas in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen. Und da spiele ich sozusagen eine kleine Rolle als jemand, der auf seiner Visitenkarte stehen hat, Head of Corporate Sustainability. Gut, Nachhaltigkeit und CSR, ich habe es schon angedeutet. Also was verstehe ich eigentlich darunter? Also eine Definition, die Sie wahrscheinlich alle kennen und vielleicht auch schon nicht mehr hören können, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse heute lebender Menschen befriedigt, ohne zu riskieren, dass Menschen in der Zukunft ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können. So, was da schon mal interessant ist, da gibt es überhaupt keine Ökologie in dieser Definition. Es geht um Menschen. So, also die Nachhaltigkeit in einer klassische Definition aus dem Jahr 1987, die sagt eben, es soll uns heute gut gehen und es soll Menschen in Zukunft gut gehen. Und es soll uns heute so gut gehen oder auf eine Weise gut gehen, dass es nicht auf Kosten kommender Generationen geht. Und das wird oft mit Zukunftsfähigkeit übersetzt. Ich sage aber immer, wenn ich drüber schreibe und drüber rede, Zukunft- und Gegenwartsfähigkeit, weil ich glaube, es hilft nicht, sozusagen die Zukunft zu retten auf Kosten der Gegenwart. Also das kann auch nicht nachhaltig sein. Und wie Sie vielleicht wissen, auf der Welt gibt es 1 Milliarde Menschen, die von weniger als 2 Dollar am Tag leben, die sehr, sehr arm sind. Es gibt jeden Tag sterben Kinder an Hunger und so weiter und so fort. Also nur über die Zukunft zu reden, ist, glaube ich, das hat mit Nachhaltigkeit wenig zu tun. Es geht darum, heute das Leben so zu organisieren, dass es allen irgendwie gut geht und dass das nicht auf Kosten der Zukunft geht. Und jetzt können Sie sich fragen, was hat das bitte mit einer Bank zu tun? Das hat, glaube ich, relativ viel zu tun. Einmal natürlich einfach die Tatsache, und deswegen gibt es halt auch diese ganzen Nachhaltigkeitsmanager auch bei den anderen Banken. Ich habe übrigens sagen lassen, dass Kollegen von anderen Instituten hier sind. Vielleicht bringen die sich dann nachher auch nochmal ein. Das hat unter anderem mit Banken deshalb das zu tun, die Gesellschaft hat sich in den letzten 20, 25 Jahren, glaube ich, so entwickelt, dass Nachhaltigkeit und Verantwortung einfach zentrale Themen geworden sind. Eben die Generationengerechtigkeit oder die Ökologie oder Armut oder was auch immer. Und das ist an der Wirtschaft nicht vorbeigegangen. Und deswegen gibt es diese Corporate Social Responsibility, die sehr oft falsch übersetzt wird. Also eigentlich müsste es heißen Corporate Societal Responsibility, weil Social, es ist eben nicht nur das Soziale. Zur sozialen, also gesellschaftlichen Verantwortung eines Unternehmens gehört auch die Ökologie und natürlich, bei Banken brauche ich das niemandem zu erklären, auch die Ökonomie. Also die Ökonomie ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil von dem, was in einem Unternehmen und auch in der Gesellschaft Nachhaltigkeit bedeutet. Eine Fußnote aus der revolutionären Sicht, also was ich in meinen Büchern versuche voranzubringen, ist, dass wir viel zu ökonomisch denken, dass Wachstum ein Problem ist und dass auch der Nachhaltigkeitsdiskurs viel zu ökonomistisch geprägt ist. Das ist aber heute nicht mein Thema, weil heute sitze ich ja als Bank aus der Nachhaltigkeitsmanager da. Aber das ist vielleicht dann sozusagen für die Diskussion später ein interessanter Punkt, weil natürlich eine große Frage, die ich mir auch stelle in meinem Job, ist, kann ein Unternehmen eigentlich weiter sein als die Gesellschaft, in der es seine Arbeit tut? Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante, wichtige Diskussion. Also auch bei Themen wie Gender Diversity oder so, bei vielen gerechtigkeits- oder nachhaltigkeitsbezogenen Themen ist wirklich die Frage, wie weit kann ein Unternehmen vorgehen, oder wie weit kann ein Unternehmen zurückbleiben? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Und das hat alles sehr viel mit Corporate Social Responsibility zu tun, weil bei der Corporate Social Responsibility oder CSR, wie auch bei der Nachhaltigkeit, geht es aus meiner Sicht um drei Dinge. Ich habe das eh schon angedeutet. Die Ökologie, das Soziale und das Ökonomische. Und der Witz an der Sache ist, gesellschaftlich, aber eben auch in einem Unternehmen eine Balance herzustellen. Und eine Balance herzustellen, das klingt total einfach, ist aber total kompliziert. In einem Unternehmen und nicht nur in Banken hat natürlich so ökonomisch ein gewisses Vorrecht. Und das wäre auch naiv zu glauben, dass das sich irgendwie ändern könnte. Und trotzdem ist aus meiner Sicht eine Aufgabe, sozusagen, was ein Nachhaltigkeitsmanager tun muss und was CSR bedeutet, diese Balance ständig mitlaufen zu haben und allen Akteuren, und auch zum Beispiel dem Berichtswesen oder wem auch immer, anderen Stakeholdern zu zeigen, dass das Ökonomische nie auf Kosten des Ökologischen oder des Sozialen gehen kann. Also dauerhaft ist man, glaube ich, nicht mehr langfristig erfolgreich, wenn man nicht auch Wirtschaft und Ökologie und Soziales berücksichtigt. Umgekehrt gilt aber auch, und das wird leider oft vergessen aus meiner Sicht im Nachhaltigkeitsdiskurs, aus dem Kritischen, aus dem ich ja auch eher komme, dass ein Unternehmen nur dann ökologisch und sozial vernünftig sein kann, wenn es auch ökonomisch erfolgreich ist. Also wenn ich pleite gehe, habe ich nichts mehr, wo ich ökologisch oder sozial tätig werden kann. Also das ist sehr kompliziert und man kann die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und wenn ich das kurz anmerken darf, politisch ist es natürlich im Moment eindeutig so, dass jetzt doch wieder der Revolutionär, dass die Wirtschaft absolut das Soziale und das Ökologische dominiert. Der Barroso hat mal gesagt, wenn ich drei kleine Kinder habe und eins ist krank, kümmere ich mich vor allem um das kranke Kind. Und er hat nicht die Ökologie gemeint, er hat nicht das Soziale gemeint, sondern das Ökonomische. Und davon ist, glaube ich, im Rahmen der Eurokrise, Sie lesen alle Zeitungen, im Moment drückt alles andere, drückt sozusagen soziale Verteilung, Ökologie, Klima, das ist alles sozusagen plattgewalzt durch eine starke Orientierung an sehr dringenden und notwendig zu lösenden Problemen. Aber da kann man drüber reden, ob das irgendwie gut und nachhaltig ist. Und das gilt natürlich auch für die Unternehmensebene. Gut, und für mich sind diese drei Dimensionen, das Ökologische, das Soziale und das Ökonomische, eben auch sozusagen die Kriterien, an denen man, glaube ich, schauen kann, welche Verantwortung Banken tragen. Und vielleicht noch die eine Bemerkung, bevor ich dann zur Konkretisierung komme. Natürlich ist es so, dass nach dem 15. September 2008 für die Banken die Nachhaltigkeit eine ganz andere Rolle gespielt hat als vorher. 15. September 2008, der Tag, an dem Lehman Brothers gecrashed ist. Und ich glaube, wer danach nicht verstanden hat, dass die Banken irgendwie ein Nachhaltigkeitsthema haben, also der wird es in diesem Leben nicht mehr lernen. Also das ist ja dann ganz offensichtlich, dass, und zwar einerseits ökonomisch und auf der anderen Seite natürlich auch reputationsmäßig. Also was ist ein wichtiges Kapital für eine Bank außer Geld? Vertrauen. Ja, und das war jetzt, ich glaube, die Finanzkrise war jetzt keine vertrauensbildende Maßnahme, das wird, glaube ich, jeder sofort einsehen. Und da verrate ich auch kein Betriebsgeheimnis, das ist natürlich für jede Bank ein Thema. Und eines meiner immer wiederkehrend bis zur Langeweile vorgetragenen Argumente als Nachhaltigkeitsmanager ist natürlich, hey, wenn wir ein Reputationsproblem haben, ist es vielleicht eine super Idee, die Nachhaltigkeit zu pushen, weil die ist, glaube ich, ein Beitrag zu Vertrauen und zu Reputation. Und mein CEO, der Herr Czernko, sagt immer, das finde ich eine schöne Formulierung, nach der Finanzkrise müssen die Banken aufs Vertrauenskonto einzahlen. Fußnote, dass das in den letzten Wochen im Internet und in den Zeitungen etwas anders gesehen hat, das weiß ich auch, das ist heute aber nicht mein Thema. Aber grundsätzlich gilt, glaube ich, durch die Finanzkrise ist glaube ich, die Relevanz von Nachhaltigkeit nochmal sehr, sehr viel stärker geworden. Okay, was ist das konkret? Habe ich noch ein paar Minuten schon, oder?
Ja. Okay, gut.
Ich fange mal mit der Ökologie an, weil du hast es schon angedeutet, der durchschnittliche Mensch glaubt, glaube ich, was in aller Welt hat Ökologie in einer Bank zu suchen? Das drängt sich jetzt nicht auf. Und wie in anderen Unternehmen auch kann man zwischen Betriebs- und Produktökologie unterscheiden. Das gilt auch für Banken. Also Produkt- oder auch Prozessökologie genannt ist einfach, was verbrauche ich dadurch, dass ich einfach meinen Büroalltag am Laufen halte, Dienstreisen, Computer, Heizung und so weiter. Und das spielt natürlich in der Stahlindustrie eine andere Rolle als im Bankensektor, aber eben doch auch eine Rolle. Und ich finde es auch für eine Bank eine notwendige Aufgabe, den CO2-Ausstoß pro Kopf oder wie auch immer man das misst, runterzufahren. So, und das tun wir und das tun die anderen Banken natürlich auch. Also ich glaube, das sind so die Hausaufgaben eines halbwegs modernen Unternehmens. Da braucht man im Jahr 2012 eigentlich nicht mehr allzu lange drüber diskutieren, hofft man. Das wird gemacht. Interessanter, aber gerade bei Banken natürlich auch viel komplizierter, ist die sogenannte Produktökologie. Und da geht es dann darum, wo das Geld verdient wird. Was mache ich denn eigentlich mit dem Geld? Was passiert eigentlich mit dem Geld, was da in den Banken eine Rolle spielt? Und auch da ist es wieder bei Autos oder bei Biogemüse ist es irgendwie einfach. Das kann man irgendwie sehen. Ich glaube, die ökologische Relevanz auf der Produktseite ist bei Banken einfach, zum Beispiel im Finanzierungsbereich. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Atomkraftwerk, ein Kohlekraftwerk oder einen Windpark finanziere, aus Nachhaltigkeitssicht. Und das ist sozusagen diese ökologische Dimension zum Beispiel, die das hat. Also was passiert eigentlich, was wird mit dem Geld getan? Und das hat natürlich Riesenauswirkungen. Und wenn jetzt alle Banken sozusagen in eine bestimmte Richtung gehen würden, was weiß ich, wir machen jetzt nur noch, also jetzt Fantasie, keine Bank aus der Politik, fantasiemäßig gesprochen, wir machen jetzt nur noch erneuerbare Energien, das würde natürlich wahnsinnige Wirkungen, das ist so nicht möglich, aber das würde natürlich wahnsinnige Wirkungen auch auf ökologischer Seite haben. So. Und ich glaube, das gilt für die meisten Banken, dass dieses Prozessökologische relativ weit ist und nach dem Motto eh klar, und das Produktökologische ist aus meiner Sicht zumindest ausbaufähig. Das können wir dann noch gerne diskutieren. In der Bank Austria ist es so, das darf ich dann jetzt doch, jetzt kommt die Werbeschaltung, die erste Großbank in Österreich, die nach ISO 14001 zertifiziert ist, also ISO 14001 ist die Norm des Umweltmanagements, also wir haben Umweltmanager, wir haben einen Umweltbeauftragten des Vorstandes und das Thema wird sozusagen versucht, bei uns in der ganzen Organisation auszurollen. Soziales. Ganz klassisch, glaube ich, beim Sozialen geht es darum, Gutes zu tun und darüber zu reden. Und das hat es lange gegeben, in großen Unternehmen auch, und das wird es auch immer geben. Und ist für mich aber eigentlich am Ende des Tages nicht wirklich sozusagen das Entscheidende bei der Nachhaltigkeit. Ich glaube, man kann bei der Nachhaltigkeit, das wollte ich eigentlich vorhin machen, jetzt ist das didaktisch ein bisschen ungeschickt, ich mache es aber trotzdem, sind ja alle noch hellwach, nämlich zum Thema, das passt zu dieser sozialen Dimension, ich glaube, man kann drei Phasen von CSR oder von Nachhaltigkeit unterscheiden in Unternehmen. Alte CSR, frei nach Milton Friedman, ein Wirtschaftsnobelpreisträger, der hat mal gesagt, the business of business is business. So, stimmt zwar, aber das ist natürlich eine relativ eingeschränkte Form der gesellschaftlichen Verantwortung. Der hat halt gesagt, du zahlst deine Steuern, du machst Gewinne, du hast Leute, die du einstellst, das ist deine gesellschaftliche Verantwortung, vergiss den Rest. Das ist, glaube ich, vorbei und das gilt, glaube ich, für die allermeisten Unternehmen. Vielleicht nicht für Trafikanten, nichts gegen Trafikanten, aber also ich glaube, für größere Unternehmen ist das sozusagen keine akzeptable Interpretation mehr von Nachhaltigkeit oder von Verantwortung. Und CSR 2 ist, glaube ich, das, und deswegen komme ich jetzt darauf, tue Gutes und rede darüber, also einen Teil des Gewinnes nehmen und damit gute Dinge tun und dann möglichst auch noch sehr öffentlichkeitswirksam darüber reden. Und wie gesagt, das finde ich eine gute Sache, aber es reicht, glaube ich, nicht. Und CSR 2, wie ich das nenne, das ist, ein Teil des Gewinnes wird für Gutes verwendet. CSR 3 wäre für mich dann, das Geld wird mit Gutem verdient. Also das ist die nächste Schule. Also wie ich vorhin gesagt, da wo das Geld ist und der Gewinn und sozusagen der Unternehmenserfolg, wenn da die Nachhaltigkeit sitzt, das ist, glaube ich, sozusagen die CSR der Zukunft, teilweise auch der Gegenwart. Aber mein Gefühl ist, dass man jetzt auch gesamtwirtschaftlich betrachtet an so einem Übergang von CSR 2 zu CSR 3 ist. Aber wir sind sicherlich nicht bei CSR 3 und das kann ich ja auch sagen, das sage ich auch innerhalb der Bank. Ich habe überhaupt nicht die Erwartung, dass die Bank aussieht, die Ökobank Austria wird, ja, oder die Sozialbank. Das wird sie nicht und trotzdem hat das natürlich eine Relevanz, wenn man sich als nachhaltiges Unternehmen positioniert und das versuchen wir ja, dass man das wirklich ernst nimmt. Dann bin ich wieder beim Sozialen. Ein ganz wichtiger Punkt immer schon gewesen und auch in Zukunft ist der Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, das ist sozusagen einer der Kerne der sozialen, also in dieser sozialen Dimension der sozialen Verantwortung, dass man einfach gut mit den Leuten umgeht, die für einen arbeiten, dass man sozusagen versucht, ein guter Arbeitgeber zu sein. Ein dritter Punkt, der mir noch wichtig ist, weil wir in der Bank auch auch relativ viel dazu machen, ist Bildung und zwar insbesondere Finanzbildung. Ein Freund von mir hat dazu gesagt, also dass ihr jetzt Finanzbildung anbietet, ist ungefähr so, als wenn McDonald's Ernährungsberatung anbietet. Das sehe ich anders. Ich glaube, vielleicht diskutieren wir das ja nachher noch. Ich habe das mit meiner Kollegin erzählt, die für das Thema zuständig ist, die total empört war. Und ich verstehe, was damit gemeint ist. Und gleichzeitig finde ich schon, dass das soziale oder gesellschaftliche Engagement eines Unternehmens möglichst nah an dem dran ist, wo es sich auskennt. Und ich würde sagen, trotz aller der Probleme, die wir kennen, glaube ich schon, dass Banken im Finanzbereich schon eine Kompetenz haben, die sie sozusagen an die Leute, an die Gesellschaft weitergeben und zurückgeben kann. Und deswegen finde ich diese Bildungsfunktion eigentlich auch ziemlich entscheidend im Finanzbereich. Wie gesagt, da streiten tun wir dann später. Sind Sie doch bei mir? Okay, gut. Ja, das ist...
Yeah.
Ich sag ja, der interessante Teil fängt an, wenn ich aufhöre zu reden. Okay, also deswegen mache ich jetzt auch kurz. Nein, also Ökonomie. Wie gesagt, das ist, glaube ich, schon durchgeklungen, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Und der Bezug zu den sozialen und ökologischen Themen ist dort bei den Produkten. Also da, wo das Geld verdient wird, das gilt für Autos, Biogemüse und eben auch für Banken. Ich habe das schon angedeutet. Man kann mit Geld kann man ganz schlimme Dinge tun und man kann sehr gute Dinge mit Geld tun. Und eine Bank, die gute Dinge mit dem Geld tut, ist, glaube ich, nachhaltiger als eine, die nicht so gute Dinge tut. Also das ist überhaupt eine allgemeine Formulierung von Unternehmensverantwortung. Sorge dafür, dass die Welt zumindest nicht schlechter wird durch das, was du tust. Und idealerweise, dass sie besser wird. Und nach der Finanzkrise kann man jetzt lange darüber diskutieren, was ich damit meine, dass ich sage, dass die Welt nicht schlechter wird. Aber ich glaube, das ist schon ein ziemlich gutes und handfestes Kriterium. Die Frage ist dann, wie man das misst. Aber eine Sache ist, glaube ich, schon, an der man das messen kann, ist, was bietet ein Unternehmen, was bietet eine Bank an. Und da ist mir eine Sache wichtig, die spielt in der Diskussion eigentlich so gut wie keine Rolle, aber ich will das Wort trotzdem ins Spiel bringen, nämlich Exnovation. Also Innovation kennen Sie alle. Und ich finde, der Nachhaltigkeitsdiskurs, jetzt doch ein bisschen eine Revolution wieder, ist total dominiert von so einem unglaublichen Innovationsglauben. Also fragen Sie einen durchschnittlichen Politiker oder einen durchschnittlichen Wirtschaftswissenschaftler, der wird Ihnen sagen, das ist super Innovation, das Neue wird uns voranbringen, technische Effizienz und neue Erfindungen retten uns. Das ist nur zu teilen richtig. Ich glaube auch, dass Nachhaltigkeit ganz wesentlich bedeutet, dass Dinge aus der Welt geschafft werden müssen, die heute nicht nachhaltig sind. Frau Merkel macht es vor, Exnovationspolitik der radikalsten Sorte, wenn es dann da ist, aber Atomkraft abschaffen ist eine, glaube ich, eine der zentralen Exnovationen im Nachhaltigkeitsbereich, im ökologischen Nachhaltigkeitsbereich. Und das Lustige ist, ich bin irgendwann darauf gekommen, das gibt's schon. Nämlich bei uns in der UniCredit Group gibt's das. Alles klar. Die haben nämlich sogenannte Policies. Und zum Thema Beispiel, zum Thema Waffen oder zum Thema Nuklearenergie. Und da geben wir uns sozusagen Regeln, was wir in bestimmten Fällen und auf bestimmten Feldern nicht tun. Und ich will jetzt nicht weiter ausführen, weil erstens habe ich nicht die Zeit, zweitens ist es sehr kompliziert und drittens, die Message ist, glaube ich, klar. Nachhaltigkeit im ökonomischen Bereich entsteht auch dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, Geld zu verdienen und darauf zu verzichten. Das ist etwas, wenn ich das zu oft in der Bank sage, ja, bin ich nicht sehr lang. Also ich meine, das ist schon klar, dass das kompliziert ist, gell? Also nicht einfach zu sagen, wir verzichten jetzt auf was, weil es so unnachhaltig ist, so einfach ist es nicht. Und trotzdem ist, glaube ich, diese Vorstellung, dass Nachhaltigkeit auch durch Unterlassen entsteht, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Also gesellschaftlich sowieso, aber auch und Unternehmen. Und natürlich bei der Ökonomie, was ist sozusagen wichtig bei der ökonomischen Nachhaltigkeit, die pure Existenz eines Unternehmens. Also sozusagen nachhaltig Gewinne machen, ist sozusagen das, was man sich, glaube ich, bei den meisten Unternehmen unter Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit vorstellt. Und, das darf ich denn jetzt doch noch als Bank auch sagen, ob man Staatshilfe braucht oder nicht, ist vielleicht auch ein interessantes Kriterium dafür. Also mache ich sozusagen meinen Job und schaffe es ohne fremde Hilfe oder brauche ich fremde Hilfe? Wir haben keine fremde Hilfe gebraucht. Das diskutieren wir dann auch gleich noch. Also, Das waren jetzt die drei Kriterien, Ökologie, Ökonomie, Soziales. Ich will noch einen Punkt hinzufügen, der quer zu diesen drei Dimensionen ist, und da gibt es auch so ein englisches Unwort, nämlich Stakeholder. Also es ist nicht der Mensch, der das Stake hält, sondern das sind Leute, die Ansprüche an Unternehmen haben. Also Anspruchsheger hat das mal ein Wiener Psychologe genannt. Also nicht nur die Leute, die in Vertragsbeziehungen mit einem Unternehmen stehen, sondern die einfach davon betroffen sind. Und bei Banken ist das, glaube ich, im Wesentlichen die ganze Gesellschaft. Und wie man die Gesellschaft sozusagen zu Wort kommen lässt innerhalb eines Unternehmens, also wie transparent ein Unternehmen ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die Nachhaltigkeit und die Verantwortung. Und da zwei konkrete Beispiele, weil das mich sehr beschäftigt in meiner täglichen Arbeit auch. Das eine ist, dass wir irgendwann angefangen haben, Kundendialoge zu machen, wo wir Kundinnen und Kunden auch in Linz zweimal sogar zu Veranstaltungen zusammenholen sozusagen und über Nachhaltigkeit und Innovation und Kundenzufriedenheit und solche Dinge reden. Und das ist für mich deshalb ein Nachhaltigkeitsthema, weil es einfach die Öffnung, und ich glaube, das erwarten viele Leute von Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit, die Öffnung wirklich sozusagen real werden lässt. Und dass einfach Leute, die normalerweise nicht dazu kommen, im Landesdirekt über Nachhaltigkeit zu reden, tatsächlich die Möglichkeit haben, sich sozusagen einzubringen. Die Frage ist dann natürlich, was folgt daraus? Das können wir dann auch noch diskutieren. Eine andere Sache, die mir sehr wichtig ist, es gibt in der Bank Austria den sogenannten Bank Austria Nachhaltigkeitskreis, und ein Mitglied sitzt sogar hier heute Abend, was mich sehr freut. Da haben wir uns ein Gremium gegeben, wo Leute aus der Zivilgesellschaft, also aus Nichtregierungsorganisationen, aus der Wissenschaft, aus der öffentlichen Verwaltung zusammenkommen. Wir treffen uns viermal im Jahr, und das sind einfach Leute, die früher in der Bank niemals die Möglichkeit gehabt hatten, in Sitzungssaal zu sitzen und irgendwie mit Bankvorständen zu reden. Und das ist sozusagen ein Versuch, das, wie gesagt, auch aufzumachen, weil ich glaube, dieses Aufbrechen, und dafür sind, glaube ich, solche Veranstaltungen auch gut, dass Leute im Gespräch sind, die normalerweise nicht im Gespräch sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ich habe jetzt noch einen neuen Abschnitt, den mache ich jetzt aber nicht auf, aber eine Frage, die ich interessant finde und die wir jetzt dann gerne diskutieren können, braucht die Gesellschaft überhaupt Banken? Weil ich komme ja, wie gesagt, auch durchaus aus diesem kritischen Nachhaltigkeitsdiskurs, und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die glauben, dass es ohne Banken geht. Und da rufe ich dann die Kollegen von der Raiffeisen auch auf, noch mal was dazu zu sagen, vielleicht nachher. Also ich glaube, dass eine arbeitsteilige Wirtschaft überhaupt gar nicht ohne Banken rauskommt. Und ich glaube, dass sozusagen, ich kann mir keine positive, nachhaltige Utopie vorstellen, in der es keine Banken gibt. Die Frage ist, was für Banken? Aber ohne Banken sozusagen, kann ich es mir nicht vorstellen. Darf ich noch zwei weitere Punkte machen?
Ein bisschen schneller?
Noch schneller? Okay. Ich hab neulich, also okay, das ist der eine Punkt, braucht man Banken. Der zweite Punkt ist, gibt es so eine Art Populismus in der Diskussion? Ich glaube ja, und zwar sowohl in der allgemeinen Nachhaltigkeitsdiskussion als auch in der CSR-Diskussion. Ich habe neulich in Wien auf der Konferenz Wachstum im Wandel, habe ich eine Diskussion zusammenfassen dürfen, habe dort vor 700 Leuten gestanden und habe gesagt, eine der Diskussionspunkte war, dass die Gesellschaft sich fragen muss, wie sie mit Risiko umgeht und welche Rolle Banken da spielen. Dann hat mich aus der ersten Reihe jemand angeschrien und hat gesagt, naja, ihr seid da sicherlich nicht zuständig und so weiter. Und das kann alles sein, aber ich glaube schon, das ist eine Frage, wenn man Banken kritisiert, was ist die Alternative? Also wie organisiert man Risikoverteilung in einer Gesellschaft? Ich habe da jetzt keine fertige Antwort drauf, aber das ist zumindest eine Frage, die man sich, glaube ich, gefallen lassen muss, wenn man sozusagen das Bankensystem als solches kritisiert. Und einer meiner Lieblingsthemen, nur ganz kurz, und ich bin sicher, einer von Ihnen sitzt im Publikum, der wird mich das nachher fragen, deswegen nehme ich das jetzt schon mal vorweg. Ist der Zins nicht eigentlich das entscheidende Problem unserer Welt? Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, nein, das ist überhaupt nicht das Problem der Welt. Es gibt einen berühmten österreichischen Ökonomen, Josef Schumpeter, der uns gelehrt hat, dass der Kapitalismus, der braucht keinen Zins, um sozusagen schöpferische Zerstörung hervorzubringen, sondern der braucht ganz was ganz anderes. Aber das dabei belasse ich es jetzt. Letzter Punkt, ich höre schon die Seufzer, jetzt wollen Sie endlich mich in die Pfanne hauen, hier sozusagen argumentativ natürlich, nur im guten Sinne. Letzter Satz, ich glaube, es gibt so eine englische Formulierung, walk the talk, also sozusagen tue, was du sagst, und ich glaube, das ist das, an dem sich die Nachhaltigkeit am Ende entscheidet. Also der Nachhaltigkeitsmanager kann viele Geschichten erzählen, am Ende entscheidet sich die Nachhaltigkeit nur daran, was wirklich real passiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Ja, viele, viele Infos in kurzer Zeit, aber auch, ich denke, viele Fragen, die jetzt da gleich im Publikum entstehen. Fangen wir gleich an und dann die zweite Frage.
Ja, guten Abend. Wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, was Sie unter Nachhaltigkeit verstehen, aber mir stellt sich jetzt die Frage, also Nachhaltigkeit wird jetzt von allen als hip, als modern, also macht man auch was gesehen. Und dann kommt sowas raus, wie zum Beispiel von einem großen Energiekonzern in Deutschland, dass man halt ein kleines Versuchsprojekt, was nie realisiert worden ist, als das Modell der Zukunft hinzustellen oder bei den Automobilherstellern zum Beispiel Wasserstoffantriebe, obwohl man da eigentlich noch Jahrzehnte davon entfernt ist. Also eigentlich eine Art Greenwashing betreibt und da halt Nachhaltigkeit meiner Meinung nach missbraucht dafür.
Mhm. Danke. Das ist jetzt ein Statement. Soll ich das kurz kommentieren? Okay. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem der Nachhaltigkeit, dass sie überall ist. Und dadurch ist sie nämlich nirgends. Also wir haben das vorhin schon kurz diskutiert. Dadurch, also es, in den 80er Jahren, als dieser moderne Diskurs über die Nachhaltigkeit anfing, hatte Nachhaltigkeit echt kritisches Potenzial, weil das sozusagen etwas in Frage gestellt hat, was sozusagen in Frage zu stellen war. Heute ist es so, also ich sage mal, mich würde nicht wundern, wenn Al-Qaida auch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten hat. Ja? Also das ist wirklich überall und Sie haben völlig recht, die Gefahr ist total groß, weil natürlich ist so, ist kein Unternehmen, kein großes kann sich leisten, Nachhaltigkeit nicht zu thematisieren. Also nichts zu tun geht nicht oder nichts zu sagen geht nicht. Ja? Aber ich glaube auch, dass dadurch, dass die Transparenz wichtiger wird und auch Unternehmen eigentlich nicht die Chance haben, die Schotten sozusagen zuzumachen. Versteht man das? Schotten zuzumachen? Die Türe, die Fenster zuzumachen.
Ja, genau. Ja.
Ich komme aus einer plattdeutschen Region, deswegen ab und zu kommen dann so Wörter hoch, die dann hier nicht passen. Das gelingt den Unternehmen nicht mehr. Es gibt eine sehr interessante Geschichte. Die Deutsche Bank, die hat natürlich auch einen ganz tollen Nachhaltigkeitsbericht gemacht und stand drei Tage später in der Financial Times Deutschland wohlgemerkt, der Ökoschmäh der Deutschen Bank, oder es ist wahrscheinlich anders formuliert in der Deutschen Zeitung, aber Sie wissen schon, was ich meine. Und die sind sehr, sehr massiv dafür kritisiert und ich glaube, sehr lange kann man das nicht durchhalten. Aber Sie haben völlig recht, die Nachhaltigkeit, dadurch, dass sie sozusagen so ein Totschlagwort geworden ist, verliert die an Kraft und es gibt Greenwashing. Punkt.
Aber eine Frage von mir da jetzt dazu, was kann man konkret tun, damit es nicht als Feigenblatt wahrgenommen wird, die Aktivitäten in dem Bereich, und zwar nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen. Also ich erlebe es bei vielen Firmen, dass die Mitarbeiter sehr, sehr skeptisch dastehen und sagen, naja, was die da wieder machen und jetzt wird da irgendein soziales Projekt gestartet und damit sich der Herr Vorstand da präsentieren kann. Also das ist halt dann das, was oft das Gespräch ist. Ja. Wie macht ihr das?
Also danke für die Vorlage, weil ich glaube, was ein Unternehmen überhaupt nicht machen kann, ist nach außen gehen mit allen möglichen Nachhaltigkeitsaktivitäten und die Leute, die drin arbeiten, sozusagen als Letzte zu informieren. Also ich glaube, das ist, also erstens ist es deppert. Und zweitens ist es total uneffektiv und auch uneffizient. Was wir machen, wo ich sehr viel Arbeit sozusagen reingesteckt habe, ist, mit den Leuten zu kommunizieren und denen die Möglichkeit geben, sich zu informieren und sozusagen vom Vorstand bis in die Filiale klar zu machen, dass das ein Thema ist. Es gibt dabei nur ein Problem, in Anführungsstrichen, und das habe ich jetzt auch für die gesellschaftliche Nachhaltigkeit gelernt, Information alleine bringt überhaupt gar nichts. Also die Leute sind ja nicht blöd. Die lesen Zeitungen, die interessieren sich, die wissen ja eigentlich, dass das Thema relevant ist. Ich glaube, was total wichtig ist, dass man sozusagen, ich habe vorhin mit der, wie heißt sie, Christine Heiden, von Welt der Frau, habe ich vorhin geredet. Und da ging es auch, da haben wir drüber geredet, man braucht eigentlich Bilder und Geschichten, sozusagen das plausibel zu machen. Ich glaube, das gilt auch für die unternehmensinterne Kommunikation. Und um die Frage zu beantworten, du musst von vornherein die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und denen sagen, glaubhaft sagen, dass das ernst gemeint ist und du musst dann auch so handeln, dass es ernst gemeint ist, weil was glaube ich wirklich buchstäblich nach hinten losgeht ist, wenn du den Leuten ein Jahr lang sagst, Nachhaltigkeit und wir sind total vorne und wir machen da jetzt was und die irgendwann merken, weil wie gesagt, die Leute sind ja nicht deppert, irgendwann kommen sie drauf, wenn es nicht echt ist, dann merken sie, dass es nicht echt ist und dann ist, also ich sag mal, wenn man das nicht ernst nimmt, dann soll man ganz gleich den Mund halten, das ist glaube ich nachhaltiger dann. Also wenn man was macht, muss man auch irgendwas tun und dann, das darf ich sagen, weil das ist mein Job als Nachhaltigkeitsmanager, ist natürlich auch eine Frage des Tempos. Weil dass mir das zu langsam geht, also ich meine, sonst wäre ich ja der falsche Mann auf diesem Job. Wenn ich sage, das passt eh alles, wie es ist, dann brauchst du keinen Nachhaltigkeitsmanager. Aber die Leute mitzunehmen und vielleicht die Anmerkung noch, bei uns arbeiten über 10.000 Leute. Und was ich schon gemerkt habe, ist, eine E-Mail schreiben bringt irgendwie nur sehr bedingt. Weil das überzeugt die Leute ja nicht. Da ist keine Emotion drin. Und gleichzeitig kann ich nicht mit 10.000 Einzelgespräche führen. Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen aufwendig. Aber diese Kundendialoge, wir haben das so organisiert, dass immer auch Kolleginnen und Kollegen dabei waren. Also die Strategie, die ich habe oder die wir haben, ist schon möglichst viel Live-Kontakt. Ich weiß nicht, ob hier der Wolfgang Peckney bekannt ist, ökologischer Fußabdruck, also der Geschäftsführer der Plattform Footprint. Wir hatten bei uns mal einen ZIP-Day, also Corporate Investment Banking Day, also die Abteilung, 600 Leute hat sich getroffen im Wiener Rathaus und da hat Wolfgang Peckney eine halbe Stunde über Ökologie geredet und sowas ist, glaube ich, sowas braucht's. Ja? Der hat übrigens Standing Ovations gekriegt, was mich total irritiert hat, aber war gut.
Gut. Bitte schön.
Ich habe zwei Fragen. Die eine betrifft Ihr Institut, die Geschichte, wie es entstanden ist. Die zweite Produkte von Ihrem und von anderen Instituten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es einmal die Zentralsparkasse und die Länderbank. Dann gab es die Kreditanstalt, die hat mit der Bank Austria fusioniert. Die Bank Austria dann insgesamt ist wieder unter die Fittiche der Hypovereinsbank geschlüpft. Und jetzt bin ich kein Bankenexperte, aber irgendwie böswillige Kommentatoren könnten immer sagen, ein gutes Institut ist immer in einem schlechteren oder schwindligeren aufgegangen bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich bin aber kein Experte. Ich frage Sie jetzt als Volkswirt und als Bankenexperte, wie sehen Sie das? Ist das im Sinne der Nachhaltigkeit?
Warten Sie, was ich darauf antworten werde.
Ich warte so lange und stelle zuerst meine zweite Frage.
Okay.
Ist das nachhaltig im Sinne des vormals kleineren Institutes? Das wäre die erste Frage. Und die zweite ist, Sie haben auch gesagt, Sie wollen die Kunden Bankproduktbildung lernen und ihnen mehr Wissen über ihre Produkte und über das Bankgeschäft beibringen. Als sehr wichtiges Beispiel sehe ich da zum Beispiel die staatlich begünstigte Zukunftsvorsorge. Die gibt es jetzt gut 10 Jahre. Und obwohl ich kein Bankexperte bin und keinen Bankexperten befragt habe, habe sogar ich als Techniker sofort gravierende Mängel an diesem Produkt erkannt. Erstens investiert es in die österreichische Börse mit bis vor kurzem 40% Aktienanteil, was sehr riskant ist. Die Aktien sind nicht gestreut, weil sie in einer engen Nischenbörse, nämlich an der österreichischen, notieren. Früher war es so, dass man das Risiko dieses Produktes am Laufzeitende nicht nach unten fahren konnte. Das sind zwei gravierende Mängel. Und der Effekt ist, den jeder Bankberater eigentlich jedem Kunden, wenn er seriös gewesen wäre, sagen hätte müssen, das ist sehr riskant. Und zweitens kostet die Absicherung, weil es eine Kapitalgarantie hat, sehr viele Versicherungskosten und damit ist das Produkt für dich wahrscheinlich nicht lukrativ. Wurde aber von keinem Bankberater gemacht. Alle haben gesagt, es gibt eine staatliche Prämie und es gibt die Kapitalgarantie und jetzt stehen die Kunden da, hätten das von seriösen Beratern schon lange erfahren müssen. Nachhaltig war, dass sich die Kunden auf 10 oder 20 Jahre gebunden haben.
Die Frage,
für die Bank.
Die sich
Meine Frage ist, wie sehen Sie das als Nachhaltigkeitsexperte?
Okay. Danke.
Man kann die Kunden nämlich auch lange Zeit verärgern dann.
Also danke für das letzte Wort. Als zum Beweis kann ich Ihnen diesen Zettel hinhalten. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen am Anfang. Ich wollte Ihnen nämlich sagen, dass ich Nachhaltigkeitsexperte und kein Bankexperte bin. ich bin Volkswirt, ja. Also zur zweiten Frage, ganz klare Antwort, ich kann das nicht beurteilen. Jeder durchschnittliche Bankaustausch Kundenberater weiß zu diesem Thema 100-mal so viel wie ich, deswegen werde ich darauf nicht sagen. Ich kann es nicht beurteilen, sage ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zur ersten Frage, das war natürlich für mich interessant, als Nicht-Österreicher kennt man diese ganzen Geschichten natürlich nicht. Ich habe sie sehr schnell lernen müssen. Und jetzt sind wir natürlich bei der UniCredit Group. Also jetzt ganz ehrlich, ich meine, erstens würden Sie wirklich von mir erwarten, dass ich jetzt sage, ja, das war sozusagen eine echte Entwicklung zum Schlechteren. Ich finde das auch nicht, aber selbst wenn ich es finden würde, ist die Frage, ob ich sagen dürfte. Ich finde es auch nicht. Ich habe, wie gesagt, keine Staatshilfe gebraucht. Ich habe also jetzt als Kriterium der letzten Jahre, ich habe nicht das Gefühl, dass sozusagen dass ein Entwicklungsprozess zu etwas Schlechterem hin war. So. Punkt.
Nächste Frage.
Das waren beide Fragen.
Okay, Entschuldigung.
Die eine habe ich verweigert, weil ich rede lieber über Sachen, von denen ich was verstehe.
Das ist damit
gegangen. Ich glaube, das ist aber Sinn des Kepler-Salons, oder?
Dass ja. Man,
genau.
Ja. Ich bin schon da. Zum Thema soziale Verantwortung. Bietet Ihr Institut auch Kontenverbindungen Menschen an, die eigentlich kein Bankkonto bekommen sollten oder dürften? Das, was also in Wien mit dem Projekt Die Zweite begonnen hat. Wenn ja, sind wir schnell fertig. Wenn nein, warum nicht?
Also wir bieten, ich war mal auf einer Diskussion mit Schülern und dann haben die später alle gepostet, dass der Lux bei der Bank auch so überhaupt nichts erreicht hat. Außer dieses Konto, das gibt's jetzt nämlich. Also das heißt bei uns anders, Erfolgskonto Light heißt das, und wir bieten das jetzt auch an. Und um das ein bisschen auszuführen, natürlich ist es so in Österreich, also vor 3 Jahren, wenn man die beiden Worte Verantwortung und Bank gesagt hat, haben die Leute den Satz verlängert mit zweite Bank. Geniale Idee, die man sozusagen nicht toppen kann, aber ich glaube schon, dass erstens die meisten Banken verstanden haben, dass man, also Financial Literacy, Financial Inclusion sind ja die Worte, also dass man Leute nicht ausschließt aus der Wirtschaft, So, und das machen wir auch nicht mehr. Also wir haben dieses Produkt und es gibt es und wir bieten es an.
Dankeschön. Weitere Frage?
Muss ich da was schauen?
Na, passt, wunderbar.
Ja, ich stelle mir kurz vor, weil das ist vielleicht relevant. Ich bin federführend für das Volksbegehren Banken in die Schranken. Und
das ist ein schöner Titel.
Das ist die Webseite. Und wir haben auch einen Begriff von Nachhaltigkeit in Bezug auf, vielleicht nicht so sehr auf die Banken, sondern auf das Geldsystem. Und wir machen uns da hingehend Sorgen, dass wir sagen, na, wenn wenn die Vermögenskluft immer weiter steigt, die Millionäre werden mehr, die Schulden werden mehr, dann ist das einfach an sich nicht nachhaltig. Und wir sehen einfach dieses Thema oder diese Fragestellung, warum denn diese Entwicklung zustande kommt, von den Banken gar nicht behandelt. Wobei wir die Ausrede nicht gelten lassen, dass das einfach ein wirtschaftliches Phänomen ist, denn die Wirtschaft wächst nicht derartig wie die Schulden und Vermögen. Die Wirtschaft wächst relativ linear, die Schulden und Vermögen wachsen exponentiell. Und da musste man mal eine Antwort geben von der Gegenseite. Wir haben ja unsere Antwort, ich will sie jetzt nicht ausführen.
Die würde ich aber schon gerne hören dann.
Naja, unsere Antwort ist natürlich die, dass hier bewusst Schulden und Geldvermögen gezüchtet werden, weil von dieser Kluft die Banken ja leben. Ich müsste das jetzt etwas weiter ausführen, vielleicht ganz vereinfacht. Wir haben heute zu 90% eine digitale Währung, insofern als 90% der Überweisungen digital verlaufen. Das heißt, wenn Sie Bankomat zahlen, ist digital und wenn Sie größere Überweisungen machen, auch. Und eine digitale Währung ist sehr simpel zu erklären. Sie haben irgendwo eine zentrale Verrechnungsstelle. Und wenn man jetzt die Vielzahl der Banken weglässt und einfach nur von einer Verrechnungsstelle ausgeht, kriegt jeder Bürger in der Verrechnungsstelle ein Konto, das steht anfangs auf Null und jeder hat einen Überziehungsrahmen oder einen Kreditrahmen. Und sobald der erste Bürger etwas überweist, steht sein Konto auf Minus, das andere Konto auf Plus und es ist Geld entstanden. Und die Banken sind nun daran interessiert, dass die Schulden wachsen und die Geldvermögen wachsen und bieten jetzt dem, der jetzt Geld hat, an, er solle es doch binden, er solle es möglichst nicht mehr wieder in den Geldkreislauf zurückbringen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass sich die Schulden und Geldvermögen nicht ausgleichen können, solange Geldvermögen gebunden werden.
Ist immer ausgeglichen volkswirtschaftlich, ist immer gleich null.
Ja, wenn Sie von Geldvermögen sprechen, stimmt das sogar, aber es stimmt nicht, wenn Sie von Transaktionsmitteln sprechen, da ein Großteil, nämlich, ich kenne jetzt nur die deutsche Zahl, M1 ist ein Neuntel der gesamten Geldvermögen in Deutschland. M1 sind die Transaktionsmittel, das ist also alles, was an Girokonten vorhanden ist und an Bargeld. Und die neunfache Menge dessen ist an Geldvermögen und gegenüber dessen auch Schulden vorhanden. Diese Symmetrie ist ganz gut erklärt durch dieses Beispiel, wie gründe ich eine digitale Währung. Also wenn der eine etwas überweist, dann steht beim anderen ein Plus und bei ihm ein Minus, also es ist immer spiegelsymmetrisch. Und wenn jetzt aber ein Großteil der Geldvermögen gar nicht mehr in dem Transaktionskreislauf drinnen ist, dann kann damit keine Wirtschaft gemacht werden. Es ist sozusagen gebunden, aber die Schulden, die sind ja nicht gebunden. Die zählen ja weiter, die zählen weiter den Zins hoch und diese ganzen Zinslasten müssen mit dieser viel kleineren Menge der noch flüssigen Transaktionsmittel bedient werden. Und das ist durchaus ein strategischer Plan. Das wollen die Banken auch so haben. Sie wollen ja im Grunde genommen diese Unausgeglichenheit von Schulden und Geldvermögen, denn davon profitieren sie.
Ich kommentiere das gerne, aber gibt es eine Frage?
Ja, Ihre Antwort für das exponentielle Wachstum der Schulden und Geldvermögen. Okay. Also meine Antwort war jetzt dieses absichtliche Binden von Geld, damit es nicht mehr als Transaktionsmittel dient. Und dieser absichtliche beabsichtigte Ausbreitung von Schulden, die jetzt den Banken auf den Kopf liegt, weil irgendwann die Schulden nicht mehr bedient werden können durch eine Wirtschaft, die keine Transaktionsmittel mehr hat, keine ausreichenden.
Okay, ich versuche angemessen zu antworten auf diese, weil das ist schon eine sehr komplexe Frage, die Sie sofort zugestehen werden oder ein zu komplexes Thema. Also erstens, ich glaube überhaupt nicht, dass irgendwelche Banken einen Plan haben, Leuten irgendwie, also kollektiv sozusagen smoke-filled rooms, dicke Zigarren und die Kapitalisten verabreden sich, wie sie das Volk ausbeuten. Was habe ich noch nie geglaubt und ich war lange Zeit bei den Jungsozialisten und da habe ich es auch noch nicht geglaubt. Also ich glaube nicht, dass es da eine strategische Absicht ist. Also was man sich, glaube ich, fragen muss, ich habe überhaupt keine fertige Antwort, um das auch gleich vorweg zu sagen. Welche Funktion hat Geld in einer Volkswirtschaft? Und ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch sozusagen sachlich nicht ganz verstanden, dass sozusagen Geld, was sozusagen sich bewegt, dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. So, was ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt finde, die Bank, also wenn ich Geld habe und ich bringe es zur Bank, mich zwingt ja die Bank nicht, das Geld dorthin zu bringen. Also ich verstehe jetzt diesen Zwangscharakter und ich verstehe nicht, also Banken in Schranken, also ich bin ein alter Sozialdemokrat, sagen Sie es nicht weiter, also Schranken für Wirtschaftsunternehmen, also ordoliberal gedacht, dass ohne Markt und Regeln geht ein Markt nicht. Man braucht Regeln, also Schranken. Aber ich verstehe jetzt an dem, was Sie gesagt haben, nicht, wo wollen Sie die Banken einschränken, weil ich höre da, und deswegen habe ich da vorhin ja auch schon drauf rekurriert, ich höre ein wenig, dass Sie irgendwie den Zins abschaffen wollen. Also irgendwie den Zins aus der Welt schaffen wollen. Und ich vermute, bei meinem Wissen über Volkswirtschaftslehre, dass es nicht gelingen wird, den Zins aus der Welt zu schaffen. Weil der Zins ja ein Preis für etwas ist. Und der hat eine Koordinationsfunktion. Wie der sozusagen gesteuert und missbraucht wird, da kann man noch drüber reden. Aber ich glaube, der Zins selber als Institution in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, in der es Banken Geld gibt, halte ich für unverzichtbar.
Na, ich bin jetzt gefragt worden, ich würde überhaupt nichts weiter tun wollen, als dass ich sage, dieses Monopol dieser einen Währung wird ersetzt durch, sagen wir, der Staat, der hat es sehr leicht, wir stehen alle mit dem Staat in einer Wirtschaftsverbindung, weil wir alle Steuern zahlen oder auch umgekehrt vielleicht staatliche Hilfen bekommen. Der Staat könnte also zum Beispiel sagen, okay, wir machen eine zweite Währung, das sind Steuergutscheine im weitesten Sinne, die ist digital, jeder kriegt ein Konto, jeder steht auf Null und jetzt wollen wir, dass die Leute das nutzen.
Aber es gibt doch schon, es gibt doch lokale Währungen.
Eine, die für Steuertilgung gut ist, weil ansonsten wird sie nicht weit kommen, die Währung, weil ansonsten kann sie ja kein Geschäftsmann annehmen, weil der muss ja seine Produkte in Euro einkaufen und wenn er es nicht als Steuer zumindest nutzen kann, wird diese Währung nicht weit kommen. Jetzt nehmen wir an, er kann sie als Steuer nutzen, dann wird er wahrscheinlich auch akzeptieren, dass er etwas davon annimmt. Jeder hat eine Bankomatkarte, das ist eine rein digitale Währung und jetzt will man, dass die Leute sie nutzen, dann muss man ihnen natürlich sagen, ja, eure Konten stehen auf Null, die Währung entsteht erst, wenn ihr etwas überweist. Ja, ihr wollt nichts überweisen, wenn wir euch einen Zins auf jedes Minus schlagen, dann wird man den Zins in dieser Währung abschaffen müssen, genauso wie man sozusagen, wenn man den Leuten ein Mailkonto anbieten will, ihnen heute nichts mehr dafür verrechnen kann, wenn man haben will, dass viele Leute diesen Mail-Account nützen.
Okay.
Das heißt, sobald wir das Monopol weghaben, würde auch der Zins fallen.
Okay, also ganz ehrlich, ich bin Volkswirt, ich verstehe nicht sehr gut, was Sie sagen und ich halte das jetzt intuitiv für relativ abwegig. Ich schlage Folgendes vor, hier sind sehr viele Leute, die auch noch Fragen stellen wollen. Ich bin noch danach da, wir können das, also in dieser Runde würde ich glaube, das ist mir viel zu technisch für so eine Diskussion, ganz ehrlich. Also.
Für mich schließt sich da eine wichtige Frage an, die hat sich jetzt da einfach für mich ergeben. Wenn man von Nachhaltigkeit spricht, dann geht es ja auch darum, dass man ein bisschen abschätzen kann, was das eigene Handeln für Auswirkungen hat. Dann kann ich versuchen, möglichst nachhaltig zu handeln. Wie man sieht, an diesem Beispiel sehr gut, ist die Finanzwelt irgendwie für viele, viele, viele Menschen nicht mehr durchschaubar. Kann man da irgendwas tun? Macht das Sinn? Und was kann man da tun?
Naja, was es natürlich bei Banken gibt, wie bei anderen Unternehmen auch, dass man über andere Kriterien berichtet als die in Euro ausdrückbar sind. Also Beispiel CO2-Emissionen, Stromverbrauch, also physikalische Parameter sozusagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und das wird ja auch gemacht, dass man nicht nur fragt, was haben wir sozusagen unten rechts stehen an Gewinn oder Verlust, sondern dass man sich auch sozusagen versucht, Reputation zu messen. Weil das Schöne an der Reputation ist, können Sie jetzt sagen, das ist ja total absurd, ich finde es nicht absurd, weil es gibt einen schönen Spruch von Warren Buffett, es dauert 20 Jahre, einen guten Ruf aufzubauen und 5 Minuten ihn zu zerstören. Da haben die Banken natürlich sehr viel große Erfahrung, wie Sie alle wissen. Reputation zu messen heißt, in etwas zu messen, in das man nachhaltig investieren muss, weil sonst verschwindet es relativ schnell. Und das ist sozusagen etwas, an dem man dranbleiben muss, und das ist, glaube ich, insofern eine Nachhaltigkeitsmesszahl. Das andere ist natürlich, das führt jetzt ein bisschen weit, aber viele von Ihnen kennen das, die Gemeinwohlökonomie. Ich glaube nicht, dass die Bank aus der nächsten Zeit eine Gemeinwohlbilanz erstellen wird, aber das ist natürlich genau der Versuch auch, jenseits von Euro einfach andere Kriterien einzuziehen. Und ich glaube, wie immer man das dann nennt und wie immer man das dann implementiert, aber dass es in Zukunft andere Messzahlen geben wird als diejenigen, die nur in Euro ausdrückbar sind, das ist, glaube ich, offensichtlich. Noch ein Satz, es gibt GRI, Global Reporting Initiative, das ist der Versuch, sozusagen nicht staatlich normiert ein Raster zu haben, wie Unternehmen über bestimmte nachhaltigkeitsrelevante Dinge berichten, und das ist der Versuch, das quasi halbwegs zu vereinheitlichen.
Bitte schön.
Ich finde es sehr spannend, jetzt sozusagen über Nachhaltigkeit zu sprechen innerhalb des Bankensystems, und Banken sind ja nicht das Finanzsystem, da gibt es sozusagen andere Player auch noch, das ist auch wichtig, aber ich möchte sozusagen auf den vorigen Beitrag auch hinweisen, man muss sich schon vorher die Frage stellen, wer sind Banken und welche Macht haben sie? Und Banken sind in unserer Gesellschaft sehr mächtig, auch wenn sie sozusagen keine große Reputation haben, weil sehr viele verschuldet sind, und das sind nicht nur die Privaten, die Unternehmen, sondern das sind die Staaten. Und die Schulden schaffen immer Abhängigkeit. Und je größer die Schuldenlast ist, umso abhängiger sind die Schuldner von den Geldgebern. Und wenn man sich sozusagen die Staatsverschuldung anschaut, dann sieht man sozusagen, in welcher Position Banken sind und in welcher Position Politik ist. Also die einen treiben die anderen mehr oder weniger vor sich her, und die machen auch die Regeln. Nicht erst seit Stronach machen sie das Geld, haben die Regeln.
Die goldenen Vorhaben.
Beispiel, Recht auf ein Girokonto. Vielleicht bleiben wir dabei. Natürlich, sozusagen, wäre es einfach, günstig und auch so im Sinne einer Nachhaltigkeit, dass die Banken ihre Lobbykraft dazu verwenden, dass es europaweit ein Recht auf ein Girokonto gibt. Aber was machen sie oder was haben sie in Österreich gemacht? Sie haben sozusagen freiwillig Konten zur Verfügung gestellt, die man einmal kennen muss, wo es bestimmte Voraussetzungen gibt. Also die zweite Sparkasse ist zwar ein Top-Thema, was sozusagen die Repräsentanz, tue Gutes und sprich darüber, betrifft. Aber in Wirklichkeit haben wir 150.000 Personen, die ein Konto haben, die kein Konto in Österreich haben. Und die zweite Sparkasse hat in den 5 Jahren selbst, gibt 8.000 Personen ein Konto gegeben, aber auch nur dann, wenn sie über eine Schuldnerberatung oder über die Caritas betreut worden sind. Aber gleichzeitig verwenden wir dieses Argument gegenüber Brüssel, dass wir sagen, wir brauchen das nicht in Österreich, es funktioniert alles gut. Und ich denke, das ist ein kleines Beispiel. Und das zweite Beispiel, sozusagen, dann höre ich auf, ist sozusagen dieses Spiel- und Wettprodukte, die es gibt. Im österreichischen Bankwesengesetz gibt es einen Paragraphen, der sagt, wenn eine Bank auf der einen Seite ist, dann kann man sozusagen auch Produkte anbieten, die einen Spiel- und Wettcharakter haben. Also es ist fast wortwörtlich aus dem Gesetz zitiert jetzt. Das ist natürlich hineinreklamiert worden, weil es solche Produkte gegeben hat und weil es notwendig war. Genau diese Produkte, die die Politik sozusagen willfährig dann ins Gesetz reingeschrieben hat, waren jene Produkte, die ausgelöst haben, großen Schaden und Verheerungen in der Finanzwelt auch. Also ich denke mal, man muss sich anschauen, wer agiert da, vor welchem Hintergrund, sind sie bereit, auch Regeln, Schranken, Gesetze zu akzeptieren und sagen, ja, das wollen wir, oder wollen wir uns sozusagen in einem Raum bewegen, wo bestenfalls wir als Banken die Regeln vorgeben, aber schon gar nicht sozusagen, dass uns wer Regeln vorgibt. Am liebsten hätten wir sozusagen einen freien Verkehr und wir sozusagen als Banken bestimmen sozusagen mit wem wir Geschäfte machen, in welcher Höhe. Ja, auch im Sinne einer Nachhaltigkeit letztlich. Also sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Also ein Umdenken findet schon statt, aber möglichst sozusagen ohne Reglement. Und das ist etwas, was ich seit langem beobachte im Bankwesen. Und wenn wir Reglement machen, dann sind wir so stark, dass wir die Politiker an der langen Leine haben und denen sagen, was zu tun ist.
Nur ein Kommentar. Also ich meine, ich werde jetzt nicht zur Position der Bank Austria zum Thema Regulierung sagen, weil das darf ich gar nicht. Also das ist eine, wo ich schweige. Aber aus meinen Gesprächen, auch mit Vorständen, habe ich überhaupt nicht den Eindruck gewonnen, dass die wollen, dass es sozusagen keine staatlichen Marktregelungen gibt. Weil ich glaube, jedes Unternehmen ist doch auf bestimmte nur staatlich zu garantierende Voraussetzungen angewiesen, wenn es Wirtschaft treiben will. Also dieses völlig radikal-liberale du kennst das auch schon länger, dieses Business sozusagen, aber von meiner Innenperspektive ist mein Eindruck nicht, dass es Leute gibt, die vernünftigerweise wollen, dass es keine Regeln gibt, nach denen gespielt werden. Ich glaube, was die Leute wollen, sind gleiche Regeln für alle. Das ist schon. Aber dass es sozusagen überhaupt keine Regeln gibt, das ist mir noch nicht untergekommen. Okay. Zum Beispiel. Ja.
Danke. Bitteschön.
Ich habe etwas ein bisschen vermisst in Ihrem Vortrag, und zwar diese moderne Abzockerei mit Optionen, also das Spiel, nicht unbedingt die Börsen, sondern dieses exzessive Spiel mit dem Geld, die Heuschreckenfonds, die mit Rohstoffen, Lebensmitteln spekulieren. Ich finde, dass das sehr, sehr im Gegensatz zu einer vernünftigen Nachhaltigkeit steht. Was kann eine Bank, die sich möglicherweise gar nicht an diesen Dingen beteiligt, gegen diese Dinge tun? Und was sollte sie dagegen tun? Das ist meine Frage.
Sie sollte Position beziehen. Das können Sie schon. Weil ich glaube nicht, dass sozusagen diese abgedrehten, das war nämlich der eigentliche Grund, warum ich Ihnen am Anfang hätte sagen sollen, dass ich kein Bankexperte bin, weil diese abgedrehten Hedgefonds-Konstruktionen, dazu kann ich sozusagen technisch einfach nichts sagen. Ich glaube nicht, dass die in Österreich eine sehr große Rolle spielen, nach dem, was ich bisher gesehen habe.
Ja, könnte die Bank zum Beispiel ihren Kunden sagen, wir vertreiben solche Produkte nicht?
Das könnte sie.
Tut sie das?
Ich glaube nicht.
Danke, das war meine Frage.
Gut, dann haben wir eine weitere Frage hier vorne.
Ja, Herr Lux, ich möchte da nicht weiter polemisieren über diese finanztechnischen Fragen, ganz konkret auf Ihren Schreibtisch zurückkommen. Sie haben bei der Nachhaltigkeit produkt- und betriebsökologische Aspekte erwähnt. Zählen Sie einfach mal ein paar Produkte oder ein paar betriebliche Punkte auf, die Sie so vorschlagen oder die Sie auch durchgesetzt haben.
Also, wie gesagt, wir haben einen Umweltmanager und der kümmert sich sozusagen um diese beiden Aspekte. Und bei der Betriebsökologie ist es einfach so, dass versucht wird, bei Dienstpreisen, bei Computer an, aus, das gibt ja teilweise unglaublich triviale Fragen, die sozusagen da relevant sind. Also mache ich abends den Bildschirm aus oder nicht? Ich meine, ich mache ihn aus, es gibt Leute, die ihn nicht ausmachen, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Aber sozusagen Bewusstseinsarbeit im Sinne, dass die Leute sozusagen im Alltagsverhalten einfach darauf achten. Auf der Produktebene ist es relativ simpel. Es gibt zwei ökologische oder ethisch nachhaltige Veranlagungsprodukte bei unserer Tochter Pioneer. Und das sind sozusagen die beiden Dinge, sozusagen die einfach einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Und da geht es darum, Geld anzulegen.
Was Pioneer?
Pioneer ist eine Tochter der UniCredit und die hat Investmentfonds, wo man investieren kann. Und da geht es einmal um Ökologie und das andere Mal um ethische Produkte.
Können Sie Beispiele nennen, wo Sie da investieren?
Dürfte ich Sie bitten, dass Sie
ins Büro? Könnten Sie Beispiele konkret nennen?
Wo diese Fonds investieren, ja, in Umweltschutzindustrien zum Beispiel. Also dass die sozusagen Wasserversorgung, erneuerbare Energien. Interessant daran ist, wenn man sozusagen mit Leuten über diese...
Ja, Wasserversorgung ist an sich noch nicht nachhaltig. Wenn man die privatisieren will, ist es ganz genau das Gegenteil von nachhaltig zum Beispiel.
Ja.
Und dahin geht heute die Tendenz, dass man die Wasserversorgung privatisieren will und da investieren Banken. Da genau sehe ich eine Nicht-Nachhaltigkeit.
Gut, aber in diesem Fonds geht es schon darum, sozusagen, es gibt ja immer bei ökologischen oder nachhaltigen Investments gibt es immer positive und negative Kriterien. Und da ist das positive Kriterium halt, in Infrastrukturprojekte zum Beispiel Wasser zu investieren. Und ein Negativkriterium wäre sozusagen negative Folgen davon. Also da geht es eben explizit, die Nachhaltigkeit zu fördern und nicht sozusagen Privatisierung.
Okay, ich glaube es Ihnen, ich kann es...
Okay.
Okay. Gibt es mehrere Beispiele?
Nein, die Details der Fonds, die kenne ich nicht.
Okay, danke. Soweit beantwortet die Frage. Okay, dann haben wir gleich weiter hinten eine Frage.
Ja, also die Ausführungen über momentan Ausdrücke wie ökologisch, sozial, ökonomisch, um das jetzt von Banken zu hören plötzlich... Ich weiß nicht, ob das gerade jetzt eine Neuentdeckung ist von Banken. Aber ein kleines Beispiel aus Österreich. Ein Schuherzeuger im Waldviertel bei uns.
Heini.
Ja. Mich hätte interessiert, wie ökologisch, sozial und ökonomisch ist seine Handlungsweise Und warum hetzt man ihm jetzt die Bankenaufsicht an den Hals?
Ich habe die Frage nicht. Sagen Sie die Frage nochmal.
Die Frage war, warum hetzt man ihm jetzt die Bankenaufsicht an den Hals?
Also ich weiß nicht, ob irgendjemand...
Entschuldigung, noch was. Und wo war die Bankenaufsicht, als verschiedene Banken krachen gegangen sind und wir als Steuerzahler jetzt das Ergebnis bezahlen müssen?
Also zum Heini Staudinger, weil Sie hatten noch eine Frage vorher zur Ökologie und zum Sozialen, oder haben Sie das, war das einfach eine Feststellung, dass er sozial und ökologisch produziert? Alles klar, okay. Also bei der Finanzaufsicht, also erstens, ich kenne diesen Fall überhaupt nicht im Detail, ich habe nur gelesen, dass sozusagen er jetzt die Banken mit der Bankenaufsicht zu tun hat oder Finanzaufsicht. Erstens, ich weiß nicht, ob ihm jemand die auf den Hals gehetzt hat, ich weiß nicht. Die zweite Frage ist schon, wenn ich das, wie gesagt, ich kenne diesen Fall nicht im Detail, aber es scheint so zu sein, dass sozusagen das, was er sich da überlegt hat, was ich als Privatperson erstmal grundsympathisch finde, aber dass das offensichtlich mit irgendwelchen gesetzlichen Regelungen nicht zusammenpasst. Und in einem demokratischen Rechtsstaat ist es so, und ehrlich gesagt, da hätte ich auch die Erwartungen an die Finanzaufsicht, wenn er etwas tut, was mit gesetzlichen Normen nicht zusammenpasst, dann muss irgendjemand, in diesem Fall die Finanz, aktiv werden. So. Jetzt denke ich als Privatperson mal weiter. Man könnte sich ja auch eine Welt vorstellen, in der die Finanzaufsicht sozusagen den Heini fragt, was macht denn da genau? Lässt sich da irgendwas lernen? So, könnte man jetzt als Privatperson gesprochen. Aber wie gesagt, ich kenne den Fall nicht im Detail. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass irgendeine mächtige Institution dahinter steht, die ihm jetzt irgendwie dem Heini irgendwie die Finanzaufsicht auf den Hals setzt. So ist die Welt, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube es nicht. Gut.
Gut. Wir haben hier vorne eine Frage und dann eine weitere.
Also ich glaube nicht, dass der Herr Treichel am Telefon gesessen hat und irgendwie jemanden angerufen hat und gesagt, also dieser Heini da, das sind ja Unsummen, die da irgendwie, also ich glaube es nicht. Gut.
Eine Frage, und zwar, Sie haben jetzt das Wort Transparenz in den Mund genommen oder und gleiches Recht für alle.
Das habe ich nicht gesagt, aber
Transparenz und gleiches Recht für alle, ich habe es mir jetzt so gemerkt, aber vielleicht habe ich mich da vertan. Wie sehen Sie das als Nachhaltigkeitsexperte, dass die österreichische Politik zum Beispiel nach außen hin das Bankgeheimnis mit Zähnen und Klauen verteidigt und das in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum und da bewusst sozusagen eine rechtliche Ungleichmäßigkeit, eine Uneinheitlichkeit herstellt, um sich, ich behaupte es jetzt einmal, auf Druck oder mit Wohlwollen österreichischer Banken sich da Rosinen herauszubicken. Entspricht das einem nachhaltigen Ansatz, jetzt nicht heruntergebrochen auf ein Institut, sondern auf eine ganze Branche?
Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, dass ich authentisch und echt antworten werde und wenn ich nichts sagen kann, sage ich nichts. Und jetzt sage ich nichts.
Das müssen wir jetzt so nehmen und bitten um den...
Ich weiß, dass das total unbefriedigend ist, geschenkt, aber...
Genau.
Das haben Sie jetzt gesagt.
Würde ich Sie bitten, gleich das Mikrofon nach hinten weiterzugeben. Dankeschön.
Ja, ich würde gerne noch einmal auf diese Heine-Geschichte kurz zurückkommen. Die zeigt, also das finde ich schon sympathisch, wenn du sagst, Sie könnten natürlich auch denken, schau mal, was macht er da und wäre das nicht eine Alternative. Aber was wir verlernt haben und wo der Herr Treichel gar nicht anrufen braucht, ist sozusagen in Alternativen zu denken, weil es gibt ein fixes System, das ist installiert und da weiß jeder, was er zu tun hat und da braucht sozusagen, da hat auch die Finanzmarktaufsicht ihre Funktion und kann einschreiten. Aber es ist natürlich nicht alles, ich kenne den Fall aus, auch nur peripher, sicher nicht alles sozusagen in dem finanztechnisch sind gut und es sind bestimmte Vorhalte auch durchaus berechtigt, aber grundsätzlich denken wir nicht mehr über unser System hinaus und das ist sozusagen ein Problem, dass wir sagen, wir haben Regeln, wir haben und wenn du das machst, ist nicht okay, aber es könnte auch sein, dass man sozusagen auch das umstößt und dass man das diskutiert, aber ich vergleiche das, diese Geschichte jetzt mit dieser Wörgler-Geschichte in den 30er Jahren, wie man gesehen hat, sozusagen das Notgeld funktioniert, da organisieren sich Leute, Dörfer, Gemeinden, die kommen zurecht, ist sofort der Staat kommen, aber es ist gesetzlich nicht zulässig und daher müsste das unterlassen. Und diese Alternativen weiterzudenken und zu schauen, okay, was kann man im System machen, wie kann man Selbsthilfepotenziale stärken, natürlich, das braucht's alles. Also Banken kann man nicht wegdenken, also dieses System des Geldverkehrs in gewisser Weise, aber sozusagen man muss es aufmachen. Genauso wie sie andere Berufsgruppen durch ihre sprachlichen, gesetzlichen Möglichkeiten abgrenzen und sozusagen keinen Zugang zulassen. Genauso ist im Finanzsystem es extrem schwierig, sozusagen da hineinzukommen, und es ist extrem teuer. Und das können sie eben nur bestimmte leisten. Und daran sozusagen scheitert die Alternative in Wirklichkeit.
Also zwei Kommentare. Das eine ist, also ich finde auch, dass wir zu wenig in Alternativen denken, und deswegen habe ich das ja auch so betont am Anfang mit Nachhaltigkeit als Suchprozess. Also ich glaube, wenn wir nicht sozusagen über den Tellerrand hinaus und über das System hinaus, jetzt kommt die Revolution, denken, dann wird sich das nicht ausgehen mit der Nachhaltigkeit. Das glaube ich auch, weil ich meine, da kann man, ich glaube...
Auch die Institutionen müssen das tun, nicht?
Ja, da bin ich ja bei dir. Aber zum Heini-Fall nochmal. Also ich finde, wenn man als Mensch, der in der Bank arbeitet, den Heini Staudinger im Vortrag hört, kann man denken, okay, so... Also man kann auch anders über Banken reden. Also er macht das sehr, sehr polemisch und er kriegt dafür eine Menge Applaus geschenkt. Ich glaube nicht, dass er deswegen jetzt die Finanzaufsicht am Hals hat. Aber was man doch schon auch feststellen muss, ist, wenn jemand, also ich sage es nochmal, vielleicht ist das auch total spießig und konservativ, aber ich finde es positiv zu wissen, auch wenn es Fälle gibt, in denen da vielleicht zu wenig passiert, das ist so, aber wenn ein Gesetz gebrochen wird, dass dann die Institutionen einschreiten und nicht sagen, der ist so beliebt, das ist ein toller, innovativer Unternehmer, da tun wir jetzt mal nichts, das ist doch eine völlig verrückte Vorstellung. Vielleicht führt die Diskussion aber ja dazu, dass jetzt über Alternativen, wie man Sachen finanzieren kann, nachdenken. Aber dass die Vorstellung, dass die Finanzaufsicht erkennt, da ist etwas gesetzlich passiert und dass sie nichts tut, die halte ich für bedenklich.
Ja, bedenklich ist auch, dass die Politik nichts tut. Also wer kann jetzt sozusagen da eingreifen?
Ja, aber das meine ich damit, wenn ich sage, vielleicht führt die Diskussion da dazu, dass Leute sozusagen sich Gedanken machen und neue Ideen generieren, wie man Sachen anders machen kann.
Wir sind hier bei einem Punkt, den ich auch wichtig finde. Wenn man jetzt wieder ins Unternehmen zurückgeht, dass wir immer in unseren engen Systemen denken, wird dadurch ja unterstützt, dass wir immer spezialisierter Ausgebildete sind, immer spezialisiertere Arbeitsplätze haben, und es ist in vielen Unternehmen ja der Fall, dass ja da lauter Spezialisten nebeneinander sitzen, die wunderbar ihre Arbeit machen, hochqualitativ, aber diesen Gesamtzusammenhang nicht mehr haben, der aber wieder notwendig ist, um Zusammenhänge zu erkennen und dementsprechend zu agieren. Ist das im Bankenbereich auch ein Thema oder eine Gefahr, oder ist das schon akut? Und wenn ja, was macht ihr da
dagegen? Du meinst, dass es Fachidioten gibt, auf Deutsch gesagt.
Das also, will ich so nicht sagen, sondern ich glaube, dass sie wirklich... die Notwendigkeit gehabt haben. Die sind in diesen Job auch reingesetzt worden mit dem Auftrag, das perfekt zu machen, und gar keinen Raum und keine Zeit haben, um sich auszutauschen und um den Horizont wieder zu erweitern. Das ist
das Virale. Ich glaube, das ist ein Grundproblem. Das fängt, also ich sage nur Bologna-Prozess, Bachelor-Studiengänge, wie die jetzt sozusagen das Hochschulsystem in den letzten 10 Jahren umgekrempelt worden ist. Es gibt eine Verschulung, es gibt eine Spezialisierung, es gibt einen sehr starken Fokus auf Effizienz in der Ausbildung. Also da fängt das ja schon mal an. Das fängt dann so. Und in Unternehmen ist es so, dass, da rede ich nicht von der Bank aus sehr, sondern über die kapitalistische Wirtschaft im 21. Jahrhundert allgemein. Es gibt Sachen, die sind so komplex, da hat man Spezialistinnen und Spezialisten, die wahnsinnig tief denken, also wie zum Beispiel eine Freundin von mir ist Medizinerin. Die kennt sich wahrscheinlich bei bestimmten Krebssorten, die weiß alles. Aber sozusagen Kontext, aber da ist auch kein Platz mehr für Kontext. Also wenn du sozusagen 10 Jahre irgendwie forschst, und also ich glaube, die meisten Naturwissenschaftler und vielleicht auch viele Banker haben eine Spezialisierung, die einfach aus Zeit und sozusagen Mentalgründen verhindert, dass du dann das in den Gesamtkontext siehst. Aber was ich vorhin erzählt habe, mit dem die Leute mitnehmen. Das Schöne an der Nachhaltigkeit ist ja schon, dass sie alles durcheinander bringt, in dem Sinne, dass die Leute mehr wissen müssen. So, aber einerseits gibt es, glaube ich, ein sehr großes Interesse bei den durchschnittlichen Menschen, dass sie das notwendig und interessant finden. Auf der anderen Seite, ich habe ja mit Banken nichts am Hut gehabt, ich habe ein Filialpraktikum gemacht. Habe ich in Wien Favoriten 6 Tage in der Filiale gestanden. Ich sage Ihnen, das waren mit die abenteuerlichsten Tage meines Berufslebens. Und was ich da gelernt habe, ist, also ich habe auch einen stressigen Job, aber wenn es mir zu viel wird, kann ich 3 Minuten mal aus dem Fenster schauen. Wenn Sie in der Filiale sitzen, dann schauen Sie nicht 3 Minuten aus dem Fenster, weil da stehen 10 Leute in der Schlange, die von Ihnen jetzt sofort und zwar pronto bedient werden wollen. Und wenn ich denen dann komme, übrigens, du musst jetzt noch diese coole Nachhaltigkeitsinformation aufnehmen, so, was ich sagen will ist, das ist keine triviale Aufgabe, ich habe jetzt keine gute Antwort darauf, aber ich glaube, das gilt für alle Unternehmen und ehrlich gesagt, teilweise gilt es auch für die Politik, kommt man manchmal vor, dass sozusagen ein tiefes Wissen manchmal notwendig ist, aber dass das teilweise definitionsgemäß auf Kosten der Breite geht, und das ist nicht gut für die Nachhaltigkeit, ja.
Aber es gibt noch keine Lösung.
Aber es liegt wirklich, es liegt, also das ist jetzt jenseits dieses Bankenthemas, ich glaube, wir haben schon auch durchaus ein Problem im Hinblick auf sozusagen Bildung und Schulbildung und Ausbildung. Ich habe letztes Jahr war ich Gast, habe ich eine Vorlesung gemacht für Studierende der Hauptuni Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien. Die haben sich selber organisiert, einen Kurs in ökologische Ökonomie und Umweltökonomie. Also ich bin eigentlich ökologischer Ökonom von meiner vorigen Arbeit her. Und das war ein selbstorganisiertes Seminar. Und ich habe da zwei Abende was vorgestellt. Und das waren sozusagen kluge Studierende der beiden wichtigsten Unis zum Thema Wirtschaft. Und die haben gesagt, teilweise haben wir diese Dinge noch nie gehört. Mhm. Und da habe ich dann, also Punkt, ja, das kann einem zu denken geben. Es ist so.
Ja. Okay. Eine weitere Frage hier? Also, Entschuldigung. Also zuerst hier und dann hier.
Ja, irgendwie ist meine Ursprungsfrage, wie die Vermögen und die Schulden steigen können, nicht beantwortet worden, weil dann ist auf den Zins gekommen und dann war keine Antwort mehr da. Und ich möchte etwas überspitzt noch formulieren, wie es wirklich ist. Ein Unternehmen kann im Grunde genommen nur so viele Forderungen stellen, wie es auch Waren produziert. Das heißt, es produziert Waren und stellt dann, wenn man so will, als finanziell kann es dann Geld einnehmen und Geld ist, wenn man es im weitesten Sinne definiert, eine Forderung momentan an Unbekannt. Es hat dann ein Vermögen. Die Vermögen, die Geldvermögen, die wir heute haben, sind weit über das Bruttosozialprodukt hinausgewachsen. Ich kenne nur die Zahl von Deutschland, da ist es vierfach über dem Bruttosozialprodukt.
Aber was sagt uns das?
Und das sagt uns, dass das nicht die Wirtschaft verursacht hat, weil ein Unternehmen es nicht verursachen kann. Ein Unternehmen kann nur so viele Forderungen, also so viel Geld einnehmen, wie es auch realwirtschaftlich leistet. Und das hat der Finanzmarkt verursacht und da muss sich aus meiner Sicht jede Bank einmal die Frage stellen, ja warum, wie können Forderungen über das realwirtschaftlich Vorhandene hinauswachsen und sind dann nicht wir verantwortlich als Finanzjongleure, natürlich auch mit der Börse, die müssen diese Verantwortung einmal auf sich nehmen, aber die Frage wird gar nicht gestellt, wie es zu diesem Zustand kommen kann. Die Wirtschaft hat den Zustand nicht verursacht. Die Realwirtschaft kann das nicht. Sie kann kein Geld schöpfen, sie kann keine Förderungen schöpfen, ohne nicht dabei auch eine realwirtschaftliche Leistung zu schaffen.
Aber sind nicht die Unternehmen darauf angewiesen, in sehr, sehr vielen Fällen auf Banken, weil sie, wenn sie was produzieren wollen, produzierte Produktionsmittel kaufen und die durch Banken finanzieren, gibt es da nicht irgendwie einen sehr, sehr engen Link zwischen Real- und Finanzwirtschaft? Ich bin sofort bei Ihnen, wenn Sie sagen, da hat es sozusagen in den letzten 20 Jahren eine gewisse Entkopplung gegeben. Ich glaube, das weiß jeder, Stefan Schulmeister lässt grüßen. Aber dass es schon auch nach wie vor sehr enge Verbindungen gibt, auch zwischen ganz normalen Leuten, die ihr Geld zur Bank bringen und den Unternehmen.
Sie verteidigen einerseits den Zins, der ist natürlich ein Anspruch ohne eine realwirtschaftliche Leistung dahinter. Sie verteidigen...
Wieso das denn?
Wieso das? Ja. Naja... nehmen Sie an, ich habe ein Konto, das rennt 65 Jahre irgendwo seit dem Krieg, lege jedes Monat 200 Euro drauf, dann hat das, wenn man sich's durchrechnet, bei einer Durchschnittszinsrate, die über den Zeitraum gegolten hat, heute den vierfachen Wert an Vermögen. Ich habe aber nur 200 Euro realwirtschaftliche Leistung draufgelegt pro Monat und jetzt auf einmal habe ich das Vierfache draufliegen. Das muss natürlich irgendwer andere erbringen.
So ist es,
und die Frage ist, wurde das erbracht? Die Wirtschaft ist gar nicht in dem Ausmaß gewachsen. Oder sie ist in dem Ausmaß
aber
gewachsen.
Warum sind die Unternehmen alle so blöd und gehen zur Bank und holen sich dort Geld für Zins? Also das verstehe ich dann nicht.
Weil wenn die Bank zu viel Geld bindet und das nicht mehr als Transaktionsmittel vorhanden ist, bleibt der Realwirtschaft nichts anderes übrig, als neue Transaktionsmittel zu schaffen. Und die kann sie nur schaffen, indem sie Kredite nimmt.
Aber wie bindet denn die Bank Geld? Wenn ich Unternehmen bin und auf der Bank Geld, hole ich mir mein Geld, wenn ich es brauche.
Warum? Also, sind die Geldvermögen,
also ich glaube, wir machen jetzt keinen Dialog, das ist glaube ich nicht
warum sind die Geldvermögen neunfach höher als die Geldmenge M1, weil man zur Geldmenge M1 nur jene Gelder zählt, die auch als Transaktionsmittel genützt werden.
Ja, das ist eine Konvention. Das ist einfach eine Definition. So what?
Naja.
Aber der Dialog wird jetzt schon ein bisschen sehr lang und andere wollen vielleicht auch noch eine Frage stellen.
Wenn das jemanden interessiert, ich habe in 10 Tagen am Donnerstag um 22 Uhr im Roten Krebs einen Vortrag.
Das ist ganz schön spät für einen Vortrag, finden Sie nicht?
Gut, aber
20 Uhr.
Ich würde Sie jetzt auch bitten, dass wir wieder gemeinsam ins Gespräch kommen, aus dem Dialog heraus, und bitte Sie deshalb um Ihre Frage.
Ja, ich habe nur eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit für sozusagen Betriebswirtschaften. der Herr hinter mir hat ja zuerst betont, dass in Österreich auch einige Banken gekracht haben, obwohl wir nicht so sehr Investmentbanking haben, dass damals die Finanzmarktaufsicht eher geschlafen hat. Aber das Problem ist ja, bei den Banken im Allgemeinen ist ja belohnt worden Risikobereitschaft, nämlich auf individueller Ebene. Der jeweilige Investmentbanker oder Spekulant hat sich selber hohe Boni, erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile oder Boni sichern können, wenn er sehr riskant gearbeitet hat. Andererseits war das Institut insgesamt too big to fail. Ich will nicht unterstellen, dass das jeder riskiert hat und sagt, hilft uns jeder Staat, wenn wir insgesamt hops gehen. Aber trotzdem, Risikobereitschaft wird belohnt, seriös und weniger risikobereit sein wird insgesamt über Jahre gesehen nicht so sehr belohnt.
Das hätte ich nicht verstanden. Entschuldigung, den letzten Satz. Was wird nicht belohnt?
Nicht so sehr risikobereit sein und eher solider und seriöser wirtschaften wird für das Individuum, das da investiert, nicht so sehr belohnt. Und das hat eben zu dieser Zockerei, abgesehen von persönlicher Neigung und sonstigen, gefolgt. Was für ein Rezept haben Sie als Bank Austria da, dass nicht Leute, nur weil sie individuell auf ein, zwei Jahre hohe Boni da erwirtschaften können, langfristig und messbar erfolgreicher oder Wirtschaft?
Also zwei Antworten. Beim durchschnittlichen Bankmitarbeiter ist der Anteil der variablen Vergütung extrem klein. Der spielt bei uns sozusagen anders als, was weiß ich, London, City oder Wall Street, spielt bei den normalen Arbeitern, Mitarbeitern eine extrem geringe Rolle, also bei mir zum Beispiel. Bei Vorstandsmitgliedern ist das so, dass wir die Boni an eine 3-Jahre-Periode gekoppelt haben. Das heißt, wenn ich sozusagen ein Jahr ordentlich Gewinn mache, aber die nächsten zwei nicht, dann wird das berücksichtigt. Da kann man sich überstreiten, ist 3 Jahre schon nachhaltig, aber ich finde zumindest ein klares Signal im Sinne von nicht totale Kurzfristigkeit. Also das ist das Instrument. Danke. Streckung.
So, nach hinten retour, wir haben schon da eine weitere Frage.
Ich hätte jetzt noch 2 Nachfragen zum Thema Spezialisierung. Also Spezialisierung und Nachhaltigkeit. Sie haben gesagt, Nachhaltigkeit entsteht im Prinzip durch eine Vernetzung, eine Verknüpfung. Aber diese Spezialisten sind ja eigentlich nicht vernetzt und verknüpft. Führt das dann nicht eigentlich das Nachhaltigkeitskonzept ad absurdum? Und das Zweite ist, wären da dann nicht eigentlich Clearingstellen mit Generalisten irgendwie sinnvoll? Gibt's die?
Also der erste Punkt, danke. Ja, ich finde, es gibt einen Trade-off zwischen einer Effizienzsteigerung durch totale Spezialisierung und Nachhaltigkeit. Weil, genauso wie Sie es sagen. Also Nachhaltigkeit ist ein Konzept der Vernetzung und des Gesamtblicks und der Gesamtschau. Und wenn ich einen, in meinen Worten, Fachidioten habe, dann ist der dafür eher nicht so gut geeignet. Der zweite Punkt, super Idee, gibt's nicht, nehme ich mit nach Hause. Also wobei, das habe ich auch gelernt, super Idee und praktische Umsetzung sind oft relativ weit auseinander, aber die Idee ist sicher gut, dass man sozusagen versucht, sozusagen Wissen zu vernetzen in einem Unternehmen. Aber das, ich glaube, sowohl bei uns als auch bei anderen gibt es schon sozusagen Stichwort Wissensmanagement, Versuche, das auszugleichen. Aber grundsätzlich ist das ein großes Problem, würde ich sagen, ja.
Dankeschön. Eine Frage, die jetzt ein bisschen in eine andere Richtung führt, als wir bisher gesprochen haben. Du hast es vorhin angedeutet, es gibt bei dir die Revolution und es gibt bei dir die Bank Austria. Du publizierst, du referierst zu Themen wie Wirtschaftswachstum, beziehst dort eindeutig Positionen, wie zum Beispiel hast du im Standard im Sommer geschrieben unter dem Titel Die Lebenslüge des Wachstumsmodells, ein Plädoyer gegen das Wachstum und für das Zaudern. Wie geht's dir da in deinem Bank Austria-Job? Wie geht's da überhaupt? Wie reiben sich diese zwei Systeme? Wie funktionieren sie zusammen? Wird das diskutiert in der Bank oder läuft es einfach parallel dazu? Oder wie geht das? Und wie geht's dir damit?
Also, ich habe bisher noch keine schweren psychischen Schäden davon getragen durch diese leicht schizophrene Arbeitsweise. Also es ist so, ich versuche das zu trennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie jetzt gerade, geht das ja eh ab und zu durcheinander und so versuche ich es in der Bank auch. Aber wenn ich, also um das nochmal für alle zu erklären, dieser Artikel oder auch einige andere Texte, ich bin der absolut festen Überzeugung, dass die Party vorbei ist und dass das mit dem Wachstum sich in einer endlichen Welt nicht ausgeht und dass Nachhaltigkeit heißt, irgendwann ist Ende mit Wachstum. Das ist eine Position, mit der ich in der Bank keinen Blumentopf gewinnen kann. Wenn ich zu meinem Tschernko gehe und sage, pass mal auf, hast du schon mal über eine total wichtige, nachhaltige Schrumpfungsstrategie nachgedacht, dann schmeißt er mich raus. Und wahrscheinlich hat er auch recht damit, weil in dem System, in dem Frame, macht, es ist nicht möglich. Deswegen habe ich gesagt, innerhalb des Systems kann man was verändern, aber da muss man dann auch nicht zu naiv sein. Ein bisschen Naivität hilft, aber zu naiv darf man nicht sein. Und Schrumpfung als Strategie oder Exnovation teilweise schon, aber Schrumpfung, Verzicht auf Wachstum ist in die derzeitigen Bedingungen keine Strategie. Und deswegen finde ich es so wichtig, Revolution, es ist ja eh nur eine Metapher der Revolution, aber dass die Bedingungen sich verändern. Weil ich glaube, ich bin fest überzeugt, Wachstum ist eine begrenzte Veranstaltung und das ist in der Bank auch sehr keine mehrheitsfähige Position. Eindeutig. Wobei natürlich, wenn man mit dem durchschnittlichen Manager redet und ich ihm erkläre, warum ich das so finde, dann sagt er nicht, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, sondern natürlich, ich meine, die sind ja nicht blöd, die Leute. Aber innerhalb der gegebenen Systemumgebung zu versuchen, absichtlich ein Unternehmen zu schrumpfen, ist nicht realistisch, glaube ich.
Aber es schadet deiner Akzeptanz im Unternehmen nicht, weil
nein, gar nicht.
Die lesen das ja genauso.
Genau,
wissen,
genau.
Okay, Fred Lux steht für diese
genau. Themen. Und ich habe einen guten Deal, also das ist, glaube ich, das kann ich glaube sagen, ich habe einen guten Deal mit der Bank Austria, die leisten sich einen Nachhaltigkeitsmanager, der eine eigene Meinung hat und die auch publiziert. So.
Okay,
und ich muss das auch vorher nicht abzeichnen lassen.
Ja, okay.
Also ja, genau.
Finde ich wichtig und spannend. Und ist sicher eine Herausforderung.
Ja.
Meistern. Ja, es gibt noch hier eine Frage aus dem Publikum.
Sehr kurze Frage. Können Sie eine Prognose wagen, wie es ausschaut in 5 oder 10 Jahren aus Ihrer Sicht?
Nochmal.
Wo die Reise hingehen kann? In 5 bis 10 Jahren?
Nein.
Okay.
Also, neulich habe ich einen Aufsatz gelesen, oder die Überschrift eines Aufsatzes, da ging es um Konjunkturforschung, und das stand irgendwie die erfolgloseste Wissenschaft der Welt oder irgendwie sowas. Also, nein.
Okay, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Hier noch eine Frage, ganz hinten.
Bitte eine leichte.
Es ist schon spät.
Mal sehen. Die Frage kam vorhin schon, das war irgendwie so Praxisbeispiele eben zur Nachhaltigkeit bei ihren Produkten. Die Antwort war dann bei der Produktebene eigentlich nur diese Nachhaltigkeitsfonds, die für mich eigentlich schon alter Hut sind. Also die gibt es ja schon ewig. Und da geht es ja eigentlich nur um die Veranlagung von irgendwelchen Kunden und ob der jetzt seine Aktien kauft oder da in Fonds investiert, das ist ja eigentlich seine Entscheidung. Aber jetzt zurück zu den klassischen Bankdienstleistungen, also die Finanzierungsbereiche etc. Kam es da schon jemals vor, dass eine Bank gesagt hat, okay, das ist jetzt ein super Geschäft von Risiko und Ertrag, passt das zusammen, aber lieber Kunde, du bist mir einfach nicht nachhaltig genug, darum gehe ich mit dir keine Kundenbeziehung ein. Kam das schon jemals vor?
So wie Sie es beschrieben haben, wahrscheinlich nicht, aber es gibt Fälle, in denen wir sozusagen nach den Kriterien hätten das machen können und sollen, aber wo wir aus bestimmten Gründen, weil es unseren Policies zum Beispiel zum Thema Waffen oder Atomkraft widerspricht, dass wir das dann nicht machen. Also es gibt Fälle, in denen wir aus Nachhaltigkeits- oder weitergefasst vielleicht Reputationsgründen, aber auf jeden Fall, wo wir sagen, das machen wir nicht, auch wenn sich sozusagen rein ökonomisch lohnen würde. Ja, das gibt's.
Aber wenn ich noch kurz nachhaken darf, Sie haben das schon erwähnt, ob jetzt bei Ihrer Einführung bei Unternehmen, inwieweit ein Unternehmen der Gesellschaft jetzt vorlaufen darf oder hinterherhinken darf. Dasselbe Thema jetzt nochmal, wenn jetzt zum Beispiel der Staat sagt, okay, mir ist das jetzt egal, ob dieser Bereich, diese Branche nachhaltig ist oder nicht, mir ist das völlig egal, da will ich mich nicht drum kümmern. Ist das dann Ihrer Meinung nach noch ein Thema, mit dem sich die Bank beschäftigen soll, wenn die jetzt mit so einem Unternehmen im Kontakt steht und der jetzt entscheiden muss, okay, gebe ich mit dem eine Kundenbeziehung ein oder nicht? Ist das Ihrer Meinung nach ein Thema für das Unternehmen, wenn das Unternehmen, die Bank an sich schon weiß, okay, dem Staat, der eigentlich diesen Rahmen im gesellschaftlichen Bereich schaffen soll, wenn das dem Staat schon egal ist?
Was meinen Sie jetzt mit egal? Ich verstehe die Frage nicht so ganz.
Wenn der Staat eben keine Regeln schafft, der das...
Achso, dass ein Unternehmen sozusagen von sich aus sagt, ich gebe mir aber Regeln.
Soll da die Bank jetzt schon so weit vorlaufen, auch wenn der Staat dazu keine Regeln schafft und da jetzt einfach nachsagt, okay, ich denke jetzt selber drüber nach, wie mache ich die Welt da besser und darum, auch wenn es sonst keine Regeln dazu gibt, sage ich einfach, okay, ich gehe mit dem keine Kundenbeziehung ein. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Soll das passieren?
Ja. Ja, ja. Ist sinnvoll, soll passieren und passiert auch teilweise.
Gut, eine klare Antwort. Die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Wir hatten eine sehr lebendige, vielfältige Diskussion. Ich möchte diesen Abend hier jetzt abschließen. Es ist ein Thema, das sicher nie abgeschlossen sein wird und sein darf. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dein Kommen, für deinen Beitrag, dein Mitdenken, dein Mitdiskutieren. Ich möchte jetzt noch die nächsten Veranstaltungen des Kepler Salon ankündigen. Nächsten Montag, wie üblich um 19.30 Uhr, geht es um ein sehr linz-relevantes Thema, um die Hitlerbauten. Zwischen stadthistorischen Narrativen und zeithistorischer Aufgabe über die Erforschung der Hitlerbauten in Linz. Es ist hier die Silvia Necker, sie ist Zeithistorikerin mit Schwerpunkt auf Architektur und Stadtgeschichte und ist Kuratorin. Am Mittwoch, den 28. November, auch um 19.30 Uhr, gibt es einen Kepler-Salon extra mit einem sehr provokativen Titel: Fressen die Alten den Kuchen weg? Das Alter neu denken. Zu Gast werden sein Karl Blecher, Andreas Kohl und Christa Chorherr. Also ich denke, ein interessanter Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte.
Da könnte man fast aus Wien nach Linz fahren an dem Abend.
Ja, wenn Sie Informationen über das Programm des Kepler Salons zugesandt bekommen möchten, dann können Sie sich eintragen. Es gibt eine Liste da hinten neben dem Gästebuch. Es gibt ein postalisches Verteilsprogramm, das Sie zugeschickt bekommen, in dieser Form. Und alle 14 Tage gibt es einen Newsletter. Bitte einfach eintragen. Wenn Sie den Kepler Salon gut finden und finden, der gehört unterstützt, es gibt den Freundeskreis des Kepler Salons, der den Kepler Salon in seiner Arbeit unterstützt, auch finanziell, dann würde ich Sie bitten, sich darüber zu informieren und vielleicht da und dort Ihren Beitrag zu leisten. Das kann die Bank Austria jetzt mittlerweile. Ja, ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihre Beiträge, für Ihr aktives Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Der Kepler Salon ist wie üblich noch bis 22 Uhr offen. Fred Lux wird auch noch ein wenig hier sein, wird aber heute Abend noch nach Wien zurückreisen. Also bitte jetzt schon um Entschuldigung, wenn er dann sagt, okay, jetzt muss ich zum Zug. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Danke.